PPR, Superflex, Tight End Premium. Darnell Mooney oder TJ Hockenson?
Darnell Mooney.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir?
Ja, soweit so gut, ne? Hier wieder am Start und hab Bock auf die Folge, hab Bock auf den Urlaub ab morgen und
Ja,
los geht's.
Urlaub ab morgen, wie lange hast du?
Ja, nur morgen und übermorgen. Ich fahre 4 Tage nach Prag.
Richtig. Ich kann mich erinnern. Ja, genau, richtig, Prag. Da kommst du sicher sehr erholt zurück.
Das so, denke ich.
Wie das sein muss.
Nur Muskelkater. Genau, Muskelkater im rechten Arm bestimmt.
Ja, du meinst von deinem Familienausflug?
Ich meine eher vom Biergläserstemmen.
Ja, ja. Aber dachte, du bist so, gehst in den Tierpark.
Nee.
Und dann zum Schwimmen.
Nee. Das ist diesmal ein kleiner Männertrip und
sehr geil. Ich weiß noch, ja, wir hatten bei uns in Bayern, ich weiß nicht, ob das bundesweit so ist, fährst du in der 11. Klasse war es bei uns dann, weil wir, oder 11. oder 12., ich weiß gar nicht mehr, also Besinnungstage heißt das, wo du halt nochmal so einen Klassenausflug quasi machst, die letzte Klassenfahrt sozusagen vorm Abi. Und da sind wir auch nach Prag gefahren für halt irgendwie ein paar Tage.
Ah ja.
Und das war auch natürlich richtig geil. Ich meine, wir waren halt alle so 17, 18 irgendwie, gell? Und aber super geile Lehrer dabei gehabt. Die waren todesentspannt, muss man echt sagen. Die haben nur gesagt, bleibt nicht viel zu lang weg und so. Also so, weiß ich nicht, um 1, 2 oder so mussten wir halt im Hotel sein. Aber die haben halt echt, so, ihr wisst schon, wie ihr mit Alkohol umzugehen habt, so ungefähr. Übertreibt es halt nicht völlig. Das war echt richtig geil.
Ich hatte meine Kursfahrt nach Berlin und war es so, dass morgens um 7 der Lehrer durch den Zug gelaufen ist und meinte, ja, Jungs, aber das Ziel ist es, nachher geraden Schrittes zum Hotel zu kommen.
Tja. Ja. Das ist Room for Interpretation, würde ich sagen.
Ja, schauen wir mal, also ob ich da jeden Abend in Prag geraden Schrittes zum Hotel kommen werde. Ich sag mal, doubtful ist es.
Doubtful. Ist doubtful, ja, genau. Ja. Das ist ein guter Punkt. Eigentlich wollte ich ja gar nicht auf die Kursfahrt raus oder wie die Lehrer waren, sondern ich wollte darauf raus, wo wir dann waren und was mir sehr gefallen hat. Was das war die Beer Factory. Da kannst du nämlich selber zapfen. Da hast du quasi, jeder Tisch hat so seinen Zapfhahn und dann zapfst du da quasi so und du buchst dann quasi so ein Bier und dann, das war natürlich geil. Du wolltest dann natürlich, und die hatten, ich glaube, wenn ich jetzt nicht einen totalen Scheiß erzähle, auch so ein Bildschirm quasi oben, welcher Tisch wie viel schon gezapft hat. Und das hat natürlich alle angeheizt, gell? Also dann natürlich immer, nächste zapfen und so, und wollte natürlich im Ranking nach vorne kommen.
Ja, ich habe einen sehr guten Kumpel dabei, der eine eigene Zapfanlage hat und der beschwert sich immer darüber, wie gezapft wird, weil die Hälfte aller Gastwirte oder Angestellten in Gastwirtschaften können das nämlich nicht richtig. Also laut ihm.
Ja.
Und wobei es auch tatsächlich so ist. Und jedenfalls wäre das sicherlich was für ihn, das muss ich dann mal vorschlagen. Es ist auch sehr gut, dass der dritte im Bunde Arzt ist, also ich sag mal, da ist er auch gleich dafür gesorgt. Also ich sag mal, da kann nichts
schief gehen. Der legt dann abends noch die Infusion.
Ja, wo muss hoffen.
Perfekt. Okay, gut. So, genug des Aufwärmens der Geschichten rund um Prag. Ich glaube, wir haben heute ein vollgepacktes Showsheet. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einsendungen. Unser Mailbag ist ganz schön voll geworden. Hörertrades haben wir wieder. Macht euch auf eine spannende Folge gefasst. Ich habe richtig Bock drauf. Ich bin die ganzen Fragen schon ein bisschen durchgegangen, schon ein bisschen rumgeschaut, was so kommt. Wird, glaube ich, ein schöner Mix von allem. Und Bevor wir damit starten, gibt es noch ein paar News, die wir besprechen können. Und die erste, das ist wirklich eine, ja, traurige News, wobei es am Ende Gott sei Dank soweit gut ausging für Brian Robinson. Der wurde in einem versuchten Überfall oder in einem Überfall angeschossen. Und das ist natürlich ja, unglaublich. Ich habe die News, ich weiß jetzt gar nicht, war das Montag auf Dienstag? Oder war Sonntag auf Montag? Ich weiß es
Ja,
nicht. Auf
irgendwie
jeden Fall
so.
bin ich irgendwie um 4 Uhr nachts mal wach geworden und konnte nicht direkt wieder einschlafen. Dann wollte ich mir wieder einen Podcast reintun und ich mache so mein Handy an und da ist wirklich nur eine Meldung oder ist halt eine Meldung ganz oben. Brian Robinson was shot irgendwie so und ich dachte mir so, Alter, was zur Hölle ist passiert? Und dass es dann am Ende so ausging, dass quasi jetzt einfach nur, ja, dass nicht mal, also dass ihm wurde ja ins Knie geschossen. Dass da nicht mal ein struktureller Schaden ist und dass sowieso sein Leben überhaupt nicht bedroht war, zu keinem Zeitpunkt durch die Verletzung. Das ist ja echt noch halbwegs glimpflich ausgegangen. Und da mache ich echt drei Kreuze dafür, dass es so ist. Und das wär einfach nur unfassbar tragisch gewesen. Ich weiß gar nicht, was können wir allgemein sonst noch zu der News großartig sagen? Ich meine, wir sind ein Football-Podcast, am Ende ist Fantasy da überhaupt nicht relevant und wie es für ihn weitergeht. Das Wichtigste ist, er lebt und ist gesund und wohlauf soweit. Aber trotzdem, natürlich, ich meine, dafür sind wir da. Was sagst du zu ihm so, Fantasy-Outlook-wise und Football-Outlook-wise?
Ja, also irgendwie er ist jetzt, glaube ich, in der Team Facility wieder, ne? Also und wird da jetzt nochmal genau untersucht, was da genau kaputt sein soll oder auch nicht. Und ich sag mal, sobald wir dann den Horizont wissen, also sie haben ihn ja wohl erstmal nicht auf die Papp gesetzt, ne? Also die
Ja, und
sind.
sie haben ihn vor allem auch, sie haben ihn ja, jetzt ist ja der Moment, wo wirklich Kaderplätze mit am wertvollsten sind für Teams. Die müssen runter nach dem Training Camp auf 53 Mann. Und es ist ja quasi ein zusätzlicher Spot wäre ja für ihn gewesen. Also man hätte keinen Spieler cutten müssen für ihn, wenn man ihn einfach vor diesem Cut auf IR gesetzt hätte. Dann hätte er dieses Jahr nicht spielen dürfen. Aber sie hätten ihn nicht verloren. Durch einen Cut oder auch niemand anderen verloren. Also die sind ja offensichtlich schon sehr optimistisch, dass er eben nicht bis Woche 13, 14, 15 ausfällt, weil wenn du das als Ding hast, dann ist dir der Kaderplatz mehr wert als diese letzten Wochen, die du ihn dann von IR aktivieren könntest, wenn du ihn erst jetzt draufsetzt, nach dem Cut.
Ja, sie haben vor allen Dingen auch Jared Patterson gecuttet. Also sie haben im Moment, glaube ich, soweit ich das weiß, nur McKissick und Gibson. Sonst noch. Also
Okay,
sonst haben die,
ja,
glaube ich,
das, ja, gut, ja.
keinen relevanten Running Back. Also könnte man jetzt mal nachgucken. Aber ja, genau. Und ich glaube, also ich würde mal nicht davon ausgehen, dass der allzu lange ausfällt. Und ich glaube, sie halten,
Ja.
also ich, so wie es klang, hatte er vor dem auch so ziemlich den Starting-Spot sichern, ne? Also
Absolut.
so klang es jedenfalls und dementsprechend da so ja, an sich aus Fantasy-Sicht einfach mal nüchtern analysiert, wenn man jetzt Gibson noch immer nicht verkauft hat, dann sollte man sie jetzt, wenn er dann vielleicht die ersten Wochen gerade dann noch performt, wenn er ran darf, dann sollte man es tun oder am besten noch vorher, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass McKissick, wenn der komplett fit ist, auch eine signifikante Rolle spielen kann.
Jetzt ist es für Gibson natürlich nochmal einfacher geworden, in eine wirklich wertvolle Fantasy-Rolle zu
Klar.
schlüpfen, weil er jetzt nur noch, sage ich mal in Anführungsstrichen, diese JD McKissick-Verletzung davon entfernt ist, eine super Rolle zu haben, die wir immer erhofft haben für ihn. Jonathan Williams ist übrigens noch auf dem Roster, der hat es drauf geschafft als vierter Running Back. Das nur so als Info noch und der wird mit Sicherheit halt dann, solange Brian Robinson jetzt ausfällt, dann da eben mitmischen, aber ich glaube jetzt nicht, dass, also ich glaube schon, dass, ich bin kein Fan von Antonio Gibson, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass er von Jonathan Williams
Nein.
in den Early Downs verdrängt wird, so ist es
Nein,
auch
nein,
nicht.
nein. Also Jonathan Williams
Ja.
wird da praktisch nur für den Notfall sein. Der wird keine Spielzeit sehen, solange die
Genau.
anderen beiden
Ja.
fit sind. Nee,
Ja,
das
ja.
glaube ich auch nicht. Also wie gesagt, Gibson wird jetzt die ersten Wochen, solange bis Brian Robinson wieder fit ist, wird der eine Rolle spielen. Ich sag mal, gut, bei Robinson muss man halt sehen, ne, wie die Verletzung verheilt, was
Absolut,
für Schäden
absolut.
da sind. Aber wenn es halt wirklich nur in dem Sinne eine Fleischwunde ist und da nichts Wildes
Ja.
betroffen ist, dann wird der auch relativ schnell wieder full go sein, nehme ich an.
Ja. Ja, ist für uns natürlich wahnsinnig schwer, das
Ja,
einzuschätzen.
natürlich,
Seht es uns
unglaublich.
nach. Das
Ja.
muss man einfach abwarten. Ich glaube, einfach nur war mal wichtig zu sagen, er hat es aufs 53-Mann-Roster geschafft. Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass er dieses Jahr noch spielt und vor allem auch nicht erst irgendwie in den letzten 3 Wochen der Regular Season spielt. Denn
Nö.
dann ist es taktisch unklug, ihn da erstmal drauf kommen zu lassen.
Ja. Nö, deshalb, also, ja, schauen wir mal.
So ist die Situation im Moment. Mehr more to come, sag ich mal. Wir halten euch natürlich updated, je nachdem, wenn wir was wissen, ist natürlich auch immer Thema auf unserem Discord auch. Dann die zweite News. Laviska Shenault wurde getradet von den Jacksonville Jaguars. Finally, muss man sagen, oder muss ich sagen, er ist jetzt bei den Carolina Panthers gelandet. Und Swiss Guy hat dazu eine Mailbag-Frage gestellt und wir wollten es jetzt hier in die News mit reinpacken. Wie seht ihr Laviska Shenault nun bei den Panthers und was macht dies mit Marsh, also Terrace Marshall und Robbie Anderson?
Ja, also grundsätzlich, genau, haben sie für ihn getradet, muss man sehen halt, was das für ihn selbst bedeutet erstmal. Ja, also für mich verändert das seinen Wert jetzt nicht so ganz groß. Ist irgendwie immer noch die dritte Waffe oder sowas in der Offense. Und ja, so ein Passspiel und tja, also ich sehe da jetzt noch keinen, also er muss es mir erst wieder beweisen, erst wieder zeigen. Bin gespannt, ob er das nochmal kann. Und ja, für die anderen beiden ist es natürlich nicht so ideal. Also gut, die hatten vorher zwar auch schon keinen riesigen Dynasty-Wert mehr, beide. Aber angeblich sollen jetzt Trade-Angebote für Marshall und Anderson reingekommen sein. Da bin ich ja mal gespannt, ob da sich noch was ergibt. Aber ja. Also sind für mich beide nicht mehr Fantasy-relevant aktuell.
Der Trademarkt für diese Denzel Mims, Jalen Reggers, Robbie Andersons oder Terrace Marshalls, der ist überschaubar, glaube ich. Da muss man sich dann auch ehrlich machen. Zu Laviska Shenault, ganz kurz noch, was einfach so der Punkt ist, warum ich ihn irgendwie mag. Ich finde, er hat halt mit seiner Yak-Ability einen Skill, der, glaube ich, in der NFL wertvoll ist. Und die Frage ist einfach, findet er ein Team, das diesen Skill maximieren kann, das diese Rolle sucht? Und ob das die Panthers sind, weiß ich nicht. Ich sage ganz ehrlich, ich hätte mir auch eher ein anderes Team gewünscht, auf jeden Fall, weil die mit DJ Moore und CMC eigentlich eh Spieler haben, die in dem Bereich gut unterwegs sind. Für mich ist das nicht die Rolle, die oder nicht der Spieler, der den Panthers irgendwie gefehlt hat. Von dem her verstehe ich nicht, warum sie jetzt für ihn getradet haben und bin schon wieder skeptisch, ob ein Matt Rhule da jetzt hat, die ja großartig den Plan hat, der richtig ist. Laviska kann da auch wieder komplett ja reinscheißen, wenn man ehrlich ist. Und die Frage ist halt immer, kommt er irgendwann wohin, wo er eben so eingesetzt wird, dass es zu seinem Skillset passt? Erstmal sein Dynasty-Wert, keine Ahnung. Für mich bleibt das erstmal seitwärts, ja. Da passiert nicht viel. Das ist jetzt nicht, ja, ich bin hier nicht, ich breche nicht in Jubelstürme aus wegen des Landing-Spots und sage, oh, jetzt hat bitte tradet einen Second weg und holt euch dafür Laviska. Nein. Wahrscheinlich, die deutlich wahrscheinlichere Variante ist, dass Laviska nie relevant wird. Ich nehme den Shot halt im Vergleich zu anderen Roster-Fillern, weiß ich nicht. Obwohl ich das bei Wide Receivern selten mache, aber bei ihm mache ich es im Moment noch. Mal sehen, ob ich das auch nach der Saison noch tue. Gut. Das zu Laviska und die nächsten News, die können wir recht schnell durchgehen. Jimmy G hat verlängert bzw. seinen Vertrag restrukturiert bei den 49ers. Bekommt Backup Money statt Starter Money. Phil, bist du concerned, was Trey Lance angeht?
Nee, der wird erstmal spielen. Also der muss sich schon richtig scheiße anstellen, damit er nicht spielt.
Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, die ganzen Diskussionen, okay, die gehen jetzt hoch. Da tun wir jetzt so, als wäre Jimmy G so ein Brett Favre, wie aus diesen alten Brett Favre versus Aaron Rodgers. Ja, also Jimmy G war ja nie besonders gut. Wenn Trey Lance tatsächlich nicht besser spielt als das, was Jimmy G gemacht hat, dann ist ein Problem. Das stimmt. Dann haben wir ein Problem. Wenn das konstant unterbietet, dann wird es die Quarterback-Diskussion in San Francisco geben. An sich glaube ich da aber nicht dran und hoffen wir mal nicht. dass das passiert. Najee Harris hat eine Fußverletzung, ein Lisfranc Sprain. Wir alle wissen ja noch, wie der schlimme Lisfranc Bruch bei LaVisca, sag ich schon, bei Travis Etienne letztes Jahr war und wie concerned wir waren, was die Heilung angeht und so weiter. Würdest du sagen, ist das jetzt vergleichbar mit dem, was Najee hat?
Nee, also wenn Najee was Ernsteres hätte, hätte er nicht im letzten Preseason-Game gespielt. Der sah auch echt spritzig aus, also ich habe es gesehen. Und ja, also da wird meiner Meinung nach viel mehr draus gemacht, als es wirklich ist. Und also ich mache mir da keine Sorgen.
Kann ich gar nichts hinzufügen. Najee Harris, keine Probleme. Alexander Mattison, Backup Running Back der Minnesota Vikings, ist auch in Trade Talks wohl, also so aufgetaucht. Angeblich haben 12 Teams bei den Vikings angefragt für Mattison. Ist das jetzt auch so ein Kandidat hier? Ich habe es vorher schon gesagt, Ragger, Mims und so weiter. Gehört Mattison in die gleiche Kategorie für dich?
Ja, ich weiß nicht. Also jetzt mittlerweile, weil die Cuts ja auch durch sind, wird es für mich eigentlich relativ wenig Sinn ergeben, dass sie es noch machen. Aber vorher hätte ich es schon verstehen können. Also man hat so gehört, von wegen, sie wären mit ihren anderen Running Backs, also Chandler, Nwangu und Co. eben so zufrieden gewesen, dass sie halt überlegen, Mattison, weil der ja nur noch ein Jahr Vertrag hat, für einen angemessenen Preis gehen zu lassen.
Ich glaube halt nicht, dass da irgendjemand besonders viel, also offensichtlich hat ja niemand was geboten, nee. Dann wäre er weg.
Ich denke, wenn
ja, was bezahlst du auch dafür? Ne?
Ich denke, wenn er einen Drittrunden-Pick geboten hätte, hätten sie es gemacht oder sowas.
Sofort.
So, aber ich glaube, also einen guten Landing-Spot, was ich dann im Nachgang so bei den Spekulationen hätte, hätte ich auch gut gefunden, wären die Eagles gewesen. Mhm, so, weil ja. Die ja auch eher nicht so gut besetzt sind. Aber ansonsten wüsste ich jetzt auch kein Team, was wirklich also so einen Preis für ihn bezahlt. Ja.
Halt genau, schwierig. Man muss ja einfach denken wir dran, was für Teams haben keinen Running Back, so wie die Falcons, die geben einfach keinen Pick für so einen Spieler aus, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, oder die Dolphins oder
sei es hier. Ja, gut, okay, die kann man ja noch, die wähnen sich, glaube ich, nicht im Rebuild.
Nee, ja gut, aber Mattison ist ja jetzt auch nicht unbedingt nur ein Rebuild-Spieler.
Nee, eben, also gerade deswegen halt nicht. Also die Dolphins, die könnte ich mir noch vorstellen, dass die einen Pick an sich ausgeben würden.
Ja.
Da glaube ich einfach nicht, dass sie halt in ihm irgendwas gesehen haben wahrscheinlich.
Also. Nee, die Dolphins sind meist, keine Ahnung. Die haben ja auch ihre Backs geholt. Also
eben.
Dementsprechend.
Genau.
Ja.
Daher wahrscheinlich passiert da nichts mehr. Alexander Mattison verbleibt für mich irgendwo der mit beste Backup-Running-Back neben Tony Pollard oder zumindest halt für Fantasy attraktivste Backup-Running-Back. Auch ein schönes Late-Round-Target in Redraft meiner Meinung nach, wo man plötzlich einen Superspieler als Running-Back 2 hat, wenn Dalvin Cook was passiert.
Ja, er geht mir meist ein bisschen zu früh, aber an sich klar, wenn er
ja,
wenn er geht.
Verstehe ich. Gut, dann haben wir noch eine letzte News. Darren Wallers Hamstring ist wieder völlig in Ordnung, nachdem er einen restrukturierten Vertrag angeboten bekommen hat, oder?
Ja, also noch ist das Ding nicht durch. Er hat jetzt seinen Agenten gewechselt nochmal zu hier Drew Rosenhaus, der im Prinzip gefühlt der einzige Agent der NFL ist, sowas wie Mino Raiola beim Fußball war. Und der wird ihm da einen guten Vertrag aushandeln, denke ich mal. Also Waller wird noch vor Saisonbeginn der bestbezahlte Tight End der Liga sein, da bin ich fest von überzeugt.
Und dann wird er auch sollte er auch wirklich, weil es ist unfassbar, das ist der unterbezahlteste Spieler der NFL, der nicht auf einem Rookie-Contract rumläuft, ja. Meiner Meinung nach. Der ist irgendwie 17. unter Tight Ends, was Average Annual Value angeht. Das ist wirklich, nein, das ist einfach nicht in Ordnung. Daher hoffen wir mal auf die Extension ASAP. Ja. So, das waren unsere News, die wir hatten. Und ich würde sagen, bevor wir dann in die Hörertrades einsteigen, machen wir kurz Werbung für uns. Phil, wo kann man uns folgen?
Ja, Twitter @DynastyFlo mit PH, dir @49erFlo, mir @Phil8190. Kommt auch gerne in unseren Discord-Channel, das haben die letzte Woche auch wieder einige Leute getan. Herzlich willkommen da, schaut da gern vorbei, wenn ihr Mockdraft sucht, wenn ihr über Trades reden wollt, wenn ihr uns Mailbag-Fragen hinterlassen wollt, wenn ihr das eure Hörer-Trades hier in der Folge erwähnt werden sollen, ja, das kriegen wir alles dahin und Unterstützt uns auch gerne, wenn ihr Lust habt. Monetär, da würde uns sehr freuen.
Das geht über patreon.com/dynastyflow oder paypal.me/dynastyflow. Wie du gesagt hast, würde uns sehr freuen, wenn ihr uns nicht monetär unterstützen wollt. Außerdem noch rated, reviewed gerne bei Spotify oder Apple Podcasts. Freuen wir uns natürlich auch sehr. Phil, wir schreiben uns jetzt auf die Liste für nächstes Mal. Wir schauen nochmal, ob es geschriebene Reviews gibt, die wir vorlesen können.
Alles klar, machen wir, genau. Also
Machen
hinterlasst
wir.
bitte ein Review,
Hausaufgaben.
dass wir hier nicht
Ja.
doof dastehen.
Genau, so ist es. Ja, wunderbar. Das zur Werbung und dann gehen wir rüber zu den Hörertrades. Der erste, der reinkam, war von Tobi Wan. Er sagt: Servus zusammen, ich habe einen Trade in einer 12er Superflex Pipeline Dynasty mit je 11 Startern in Offense und Defense. Ich sag mal zusammengefasst, das sind relativ normale Starterpositionen. Es ist eine Receiver Flex statt Tight End, aber das spielt in dem Deal keine große Rolle. Tobi Wan bekommt hier Terry McLaurin, Tony Pollard und Jacoby Myers und gibt ab T. Higgins, Chase Claypool und Snoop Connor. Ah ja, hier, das muss ich noch vorlesen. Ich bin gespannt auf eure Analyse und verbleibe mit einem dreifach donnernden Redraft, Redraft, Redraft. Das war wohl nach unserer letzten Folge. Allerdings etwas zu spät, um es in die Liga zu schaffen. Wobei ich nicht weiß, ob er dabei
Ja,
ist.
er ist
Also,
dabei. Er ist
er
dabei.
ist dabei, aber Tobi Wan gibt es nicht in unserer Liga,
Ich
oder?
glaube, er
Der
ist
heißt
Tobi
wahrscheinlich anders.
Valonso, ne? Ich
Ah, okay.
glaube,
Ja,
ich, wenn,
gut.
ich glaube, das ist der gleiche
Ja.
Hörer, also
Also.
dementsprechend.
Tobi, ja, macht wahrscheinlich Sinn, macht Sinn. Tobi ist in unserer Hörerliga dabei, für alle, die das Easter Egg immer noch nicht entdeckt haben. In der letzten Folge haben wir aufgerufen und sind gut voll geworden, auch relativ schnell. Ich bin stolz auf euch.
Ja, auf jeden Fall.
Und der Trade-Partner, mit dem Tobi Wan hier gedealt hat, das war Marvin 23 und der wiederum wollte, dass wir darüber sprechen. Also, Phil, was sagst du denn jetzt zu dem Deal?
Ja, also ich hätte, glaube ich, schon auch lieber die T. Higgins-Seite. Also eben, ich sehe T. Higgins über McLaurin und Claypool Pollard sehe ich ungefähr ähnlich. Gut, Jacoby Myers ist sicherlich etwas über Snoop Connor anzusehen, aber also ja, es können hier sechs Receiver gestartet werden und ja. Da sehe ich jetzt Myers nicht unbedingt als Every-Week-Starter. Und dementsprechend, ja, es ist mir da die T. Higgins-Seite etwas lieber. Und ja, bin da. Aber das ist schon ein fairer Deal, muss man schon sagen. Also man kann den schon machen. Das ist jetzt nicht übermäßig unfair.
Also, ich muss sagen, Jacoby ist der unterbewerteste Spieler, den es überhaupt eigentlich gibt, in Fantasy Football.
Gott.
Deswegen, und das Problem ist, ich liebe ihn, aber ich nehme trotzdem T. Higgins. Also, ich nehme trotzdem die Higgins-Seite, weil ich finde halt Claypool und Pollard. Also, irgendwie, ich habe bei Claypool noch nicht aufgegeben. Jetzt kriegt er ja die Slot-Rolle, diese Big-Slot-Rolle in Pittsburgh. Das zusammen mit Pickett irgendwie gefällt mir einerseits. Auf der anderen Seite habe ich dann geschaut, seine Slot-Yards per Route Run im letzten Jahr waren auch nicht gut. Also ich bin da so richtig überzeugt bin ich halt auch nicht. Pollard ist okay, das passt schon. Von dem her, ich hätte die jetzt irgendwie mal gleich genommen und dann finde ich halt Terry und Jacoby für T. Higgins. Ich habe Terry halt schon deutlich unter T. Higgins und das nicht unbedingt, weil Terry ein schlechter Receiver ist, aber weil halt die Situation deutlich schlechter ist und weil er auch noch älter ist. Und T. Higgins, ja, ist halt für mich ein Top 5 Dynasty Wide Receiver. Den gebe ich nicht ab für einen Downgrade, wo ich dann Jacoby Myers dazu bekomme, auch wenn ich ihn echt gern habe. Aber ich habe ihn vor allem deswegen auch so gern, weil er halt wirklich so billig ist. Und ich habe versucht, 100% Jacoby Myers Ownership zu bekommen. Aber das habe ich leider nicht geschafft in meinen Dynasty Ligen, muss ich sagen.
Ja, also hätte ich ihn irgendwo, würdest du
Ja.
ihn von mir sehr einfach
Ja,
bekommen.
ich weiß, ich weiß. Gut, das dazu. Wir sind also beide eher Team T. Higgins hier. Lil Jordan ist der nächste, der einen Deal eingeschickt hat, ist eine 12-Team Full PPR Best Ball Liga mit Tight End Premium. Und er bekommt hier DK Metcalf und gibt ab Damien Pierce, den Dynasty Running Back 1 und einen 24 First.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also
Ja.
tatsächlich, Damien Pierce muss man ja sagen, also da werden wir später sicherlich auch nochmal drüber sprechen, schon einer der Gewinner der Offseason. Und ja, ich tue mich ja schwer, ich bin ja nach wie vor sehr hoch bei DK. Für mich wäre hier spannend, wo der 24 First anzusehen ist. Also wenn der, ich sag mal, wenn das Team wirklich schlecht ist oder absehbar schlecht ist und ein hoher 24 First ist, dann kann ich mir den Deal schon, kann ich es mir schon vorstellen, den zu machen. Aber ansonsten, wenn der eher mid oder late aussieht, dann nehme ich lieber DK.
Also für mich ist es die DK-Seite. Die
Ja, so ist es.
24er-Klasse sieht nach allem, was wir jetzt im Moment bisher zumindest ist, nicht besonders stacked aus. Also die hat definitiv keine, da haben wir keine Freshman-Saisons gesehen wie bei der 23er-Klasse damals. Deswegen kann natürlich immer noch viel passieren, aber sieht eher nicht ganz so gut aus. Und Damien Pierce ist für mich hier, also ist halt ein absoluter Sell im Moment. Bei mir ist er nicht so krass gewachsen, gestiegen wie bei anderen. Und daher, ich finde es einen guten Deal, DK hier. Also im Prinzip kriegst du hier aus meiner Sicht DK für einen. Klar, es ist ein Receiver, das muss man halt immer wissen. Es ist natürlich, da ein First hinzulegen, ist natürlich auch immer was, weil du mit einem First nochmal auch wieder gute Receiver bekommst. Aber wenn die Klasse nicht so gut wird, DK für einen First und einen Second im Prinzip zu bekommen, ist für mich ein guter Deal. Im Moment nach Market Value sicher fair.
Ja, also klar, DK ist auch Best Ball, ne? Also das ist vor allen Dingen auch für die
Ja.
nächste Saison bei DK natürlich nochmal interessanter.
Du meinst bei den Breakout-Games von Gino dann?
Naja, ich sag mal, naja, es wird sicherlich Spiele geben, in denen DK auch mit Gino 20 plus auflegt,
Ja,
aber es
ich.
wird halt auch diese 3-Punkte-Spiele geben, denke ich mal. Das ist
Ja,
das Problem.
DK ist für mich einer der unterbewertetsten Spieler auch in Redraft, ehrlich
Ja,
gesagt.
absolut.
Du hast ihn ja gestern, du hast ihn ja in unserer Hörerliga an 5-11 gedraftet und ich habe einfach gekotzt, weil ich an 5-12 da saß und ich genau wusste, ich habe ihn die ganze fünfte Runde sliden sehen und ich
Ja.
wusste genau, was passieren wird. Er wird zu dir fallen und ich werde ihn nicht haben. Ja, aber gut, es ist halt wie es ist. Das ist Redraft. Da kannst du nicht hochmoven dann. Ich hätte sonst sicher an 5-10 getradet. Aber gut, so war es halt. Also von dem her, ich bin hier ganz klar auf der DK-Seite und ich bin auch weitaus weniger negativ für die anstehende Saison, ehrlich gesagt. Er ist
Ja.
einfach ein Biest, Alter. Und das vergessen jetzt gerade schon wieder so viele.
Ja, und er war ja auch letztes Jahr mit Gino nicht schlecht. Ne, das vergessen ja auch
Ja,
einige.
eben.
Also
Also.
er ist ja nicht so, dass wir das jetzt zum ersten Mal sehen. Und dementsprechend glaube ich, ist das echt, wird er echt okay sein. Und ach ja, ich wollte auch noch auflösen, welche Spots wir hatten. Also du hast das ja im Prinzip
Ja.
gerade gemacht. Also ich war die 11 und Flo die 12. Wenn ihr das Bild in unserem Discord-Channel nochmal anschauen wollt, was wir da so zusammen gedraftet haben. Ja, ich habe DK auch im Downside Talk Draft genommen. An da allerdings an
Du wirst
6-6.
also. Ja. Ja, aber da. Ja, gut, okay. Du wusstest natürlich, dass er 6-2 nicht mehr gesehen hätte.
Ja. Ja, klar wusste ich, dass du ihn nehmen wirst.
Ne.
Ich saß auch die ganze Zeit da. Oh, bitte, 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 fall, fall, fall. Ne?
Ja. Ja, zur Hörerliga ganz kurz. Ich bin wirklich, also ich war sehr depressed, einfach allein schon wegen meines Draft-Spots und es hat sich auch irgendwie bewahrheitet. Ich bin sehr unzufrieden mit meinem Team. Aber gut, wir kommen später sogar noch kurz zu einer Frage bezüglich Draft-Spot in Redraft. Von dem her sprechen wir da dann
Ja.
genauer drüber. Der nächste Deal, den wir haben, kommt von Barista Renault. Das ist eine 14er Superflex mit sehr tiefem Lineup, also 11 Starter in der 14er. Das ist krass. Er sagt selbst, ich sehe mich als Playoff-Team mit Contender-Möglichkeit. Mein Lineup ist nicht das stärkste, aber die meisten stärkeren Teams haben weniger Tiefe und Verletzungen kommen ja leider doch fast immer. Wollte noch was auf Quarterback machen. Er hat noch Zach Wilson und Jared Goff auf der Bank. Die Firsts sollten beide von Playoff-Teams sein. So, was macht Barista Renault hier? Er gibt Geno Smith und zwei 23 Firsts ab, unter anderem seinen eigenen, und bekommt Dak Prescott und zwei Thirds und zwei Fourths im 23er Draft. Also im Prinzip der Dak Prescott. Und ja, ich glaube, ich müsste starten mit dem Deal. Ich sag mal so, zwei First und Gino für Dak, gerade wenn das dann auch noch late 23 First sind. Klar, ist eine tiefe Liga mit vielen Startern. Da sind die First schon auch nochmal natürlich eine Menge wert. Auf der anderen Seite, Gino, hast du halt jetzt mal die Chance, ihn für was zu verkaufen. Ich glaube schon, dass er ganz solide punkten kann, weil das Waffenarsenal und die O-Line in Seattle echt nicht so schlecht ist. Aber mehr als eine High-End-Quarterback-3-Saison traue ich ihm dann auch irgendwie nicht zu. Und deswegen, du kriegst hier für 2,23 First Set im Prinzip Deck. Ja, also, auch wenn es weh tut, aber ich glaube, den Deal muss man wirklich immer machen.
Ja, es ist eine 14er, ne? Also Quarterbacks nochmal wertvoller hier. Ich weiß nicht, ob es jetzt 6 Point per Passing ist. Das wäre nochmal interessant zu wissen. Aber nichtsdestotrotz, also 2 First für Dak oder weniger als 2 First. Ich sag mal, wenn man Gino hier selbst mit einem Third einpreist, dann hat man noch ein Third und 2 Fourths zurückbekommen, die durchaus in so
Also
einer.
Gino ist mehr wert als die 2 Thirds und 2 Fourths. Das finde ich schon.
Findest du?
Ja, glaub
Nee.
schon, dass ich in der 14er Superflex mehr als das bekomme für ihn. Glaube ich schon.
Boah, nee. Also ich glaube, also 2 Thirds wäre mir schon zu viel auf jeden Fall für Gino. Ich glaube,
Echt?
bekommst du auch nicht. Nee.
Krass, okay, ja gut.
Jedenfalls,
Dann.
also ich sag mal, da bekommst du ja auch noch in so einem Format bekommst du ja noch Spieler, die du zumindest mal als Bank, als Bench Stash, ja, kurzen Knoten in die Zunge, Bank,
Bankstashes,
ja, Reserve einbauen kann. Und ja, dementsprechend, also wenn die Bank groß genug ist, eben hat das sogar auch noch einen Wert. Oder du kannst sie halt unter der Saison noch wegtraden und dafür irgendwie doch ein bisschen Running Back Production oder so einkaufen. Finde den Deal gut. Also ich würde den auch machen.
Ja, ich bin, was ich hier spannend finde, also an dem Ligen-Setup tatsächlich. Eine 14er an sich werden super, also Quarterbacks natürlich nochmal wertvoller in Superflex, weil es noch, ja, ich meine, logischerweise, du hast 28 Positionen, da wird es nochmal kritischer als bei 24 in der normalen 12er Liga. Auf der anderen Seite finde ich hier halt spannend, du hast 11 Starter, das heißt auch 9 Nicht-Quarterback-Starter und das in der 14er Liga, da wird, also das Replacement-Level wird schon deutlich niedriger und du kriegst natürlich mit so Firsts einfach auch nochmal, weißt du, ich finde halt, die Wide Receiver sind auch nochmal deutlich aufgewertet durch das Setting.
Ja, stimmt schon, aber du kannst halt auch mit den Drittrunden-Picks kannst du halt wahrscheinlich auch Julio Jones, der da wahrscheinlich ein vernünftiger Starter ist, oder solche Leute halt kaufen, oder weiß ich nicht,
Ja, kommt auf die Liga an, glaube ich. Also ja,
MVS
aber
oder
ja,
so.
klar.
Also solche
Ja.
kannst du bestimmt kaufen für solche Picks und also die haben durchaus ihren Wert in so einem Format.
Ja. Spannender Deal auf jeden Fall. Wir beide würden hier Deck zu dem Preis kaufen. Aber ich würde mich interessieren, wie es nächstes Jahr ausschaut und wie deutlich das dann am Ende war. Nächster Deal kommt von Tommy H09, 12er Superflex, PPR, Tight End Premium. Und er sagt, er möchte Value aus seinem Quarterback Room mitnehmen. Er hat noch Lamar Jackson und Justin Herbert, okay, und Tyler Huntley, aber das ist jetzt nicht so relevant. er sagt, ich bin bei den, also okay, er bekommt in diesem Deal Mac Jones, Treylon Burks, George Pickens und einem 23 Fourth und abgegeben hat er Deshaun Watson. Phil, was sagst du zu dem Deal? Findest du, das ist ein guter Preis für Deshaun?
Tut mich ein bisschen schwer. Also, es ist sicherlich kein schlechter Deal. Den kann er auch durchaus gewinnen. Also, wenn nur einer aus Pickens und Burks richtig einschlägt und er noch dann solide Mac Jones dazu hat, zu seinen super Starting Quarterbacks. Ja, ich finde den Deal echt in Ordnung. Also, ist jetzt, ich sag mal, so ein Quarterback abzugeben, ist natürlich, da tut man sich immer schwer. Aber wenn man natürlich die anderen beiden noch hat, und du kannst eh nicht 3 starten und brauchst jetzt irgendwie, willst jetzt Production oder sowas haben über die Saison, dann finde ich das keinen schlechten Deal auf jeden Fall.
Was ich halt hier nicht verstehe, ist, genau das wäre ja der Punkt. Weil an sich würde ich sagen, wenn ich so einen Quarterback-Room habe und da ist Watson dabei, dann warte ich einfach ab. Weil ich habe meine Starter bis Woche hier 13, dann kommt der Watson zurück. Und in dem Moment, wo der wieder spielt, wird er instant mehr wert sein. Also
Ja,
solange er
okay.
nicht scheiße aussieht. Und dann kann ich es verstehen, wenn du sagst, hey, mir fehlt so das Ding, um Contender zu sein. Ich bekomme jetzt zumindest einen guten Preis für Watson. Aber dann kaufe ich halt nicht Treylon Burks und George Pickens ein. Und das finde ich halt so, also der Value ist okay, keine Frage. Und ich liebe ja Treylon Burks, ja. Pickens bin ich jetzt nicht so hoch, aber auch der sollte eine solide Wide Receiver-Karriere in der NFL haben, glaube ich.
Das ist
kann
nett.
auch einschlagen. Das ist, genau. Und Mac Jones, jetzt hast du halt Mac Jones als dritten Quarterback im Roster, wo ich immer und weiß nicht, wie oft schon gesagt habe, wenn ich zwei Elite-Quarterbacks habe, und die erst, hat er ja mit Lamar und Herbert definitiv, will ich auf keinen Fall einen Mac Jones als dritten Quarterback, der recht viel Wert an sich hat, aber nicht produziert, dich nicht weiterbringt und auch kein so krasses Ceiling hat. Von dem her wäre der jetzt halt für mich instant wieder ein Sell-Kandidat im Team.
Ja, kann er gegen Pickett plus traden.
Ja, dann das wäre wieder dann, das fände ich dann wieder spannend, wenn du dann den Value nochmal rausholst und Pickett kann dann einen ähnlichen Wert haben und so. Also ist okay, aber ich glaube, so also vielleicht, ja, mal schauen. Kommt natürlich jetzt darauf an, wie die Rookie-Receiver vor allem einschlagen. Auf jeden Fall kann es gut sein, dass dein Paket in Woche 13, obwohl Watson dann wieder spielt, deutlich mehr wert ist.
Ja.
Der nächste Deal, der kommt, ist von Lil Jordan. Ihr kennt die Liga und die Settings, stimmt, das ist eine JIT-Liga.
Ja.
Und Lil Jordan bekommt hier T. Higgins und Greg Dulcich und er schickt einen 23 First dafür weg und das wiederum ist der 23 First des Trade-Partners, der sich den eben wieder zurückholen wollte, damit er jetzt auch wirklich in Rebuild gehen kann.
Ja, genau, können glaube ich ruhig sagen, wessen Trade das ist, klar. Also wer der Trade-Partner ist, das ist nämlich der liebe Michael Klock, liebe Grüße ja. An der Stelle auch.
Grüße.
Ja. Und ja, an sich natürlich, wenn du deinen eigenen Pick haben willst, wieder haben willst, dann bist du halt der Gelackmeierte, um das mal vorsichtig auszudrücken. Und dann musst du halt manchmal überbezahlen, wenn du jetzt dann damit den 1-0-1 gesichert hast und ich glaube, Lil Jordan und er sind so die größten Rebuilder in der Liga. Dann und hast du eben halt quasi noch ein paar Punkte untergeschoben, wenn man so will. Und dann finde ich den Trade, also wenn das 1-0-1 wird und Bijan Robinson das hält, was er verspricht, dann hat er den Trade halt schon gewonnen. Ne? Andererseits, Lil Jordan casht hier mit dem 23 First für T. Higgins auch zu einem guten Preis heute, Stand heute aus.
Ja, absolut. Also ich finde schon, das muss dann erstmal der 1-0-1 werden, ja, erstens. Ja,
natürlich.
So, und ganz ehrlich, also bis zu welchem Spot kannst du überhaupt nächstes Jahr dann wirklich für T. Higgins traden? Also, kommt auch auf dessen Saison natürlich drauf an, die jetzt halt dann gespielt wird, aber man kann ja den, also er hat nicht den 1-1, den hat er nun mal nicht abgegeben, weil das Team von Michael sicher jetzt nicht überragend besetzt ist. Aber der hat da schon auch ein paar Producer drin gehabt, eben gerade auch T. Higgins, dann hat Travis Kelce da drin. Quarterback schaut zwar schlecht aus, aber hätte vielleicht auch nochmal was machen können. Also du gibst halt, wenn er den Deal nicht macht, ist der Pick auch viel weniger wert, weil die Folgeaktionen, die Michael jetzt machen kann und seine Producer abgeben, die macht er halt nicht, bevor er den Deal macht. Das heißt, das ist halt, finde ich schon, einfach ein klarer Win-Win-Deal. So günstig kommst du an T. Higgins nicht ran. Und wenn dann einer dir das geben will, quasi ihn geben will für den eigenen Pick, dann machst du es halt auch einfach mal und sagst, ja klar, okay, passt schon.
Ja.
Setz jetzt nicht drauf, dass du wirklich der 1-0-1 bist. Ja.
Ich sehe es auch als Win-Win-Deal. Ja. Also beide Seiten können eigentlich mit dem Deal nachher besser leben als vorher. So,
genau.
Also so sehe ich es auch. Und dementsprechend, also das ist wirklich mal ein Deal, der beiden gut weiterhilft, denke ich.
Das Einzige, was ich interessant finde, das muss ich aber echt nochmal verifizieren, aber ich glaube, Lil Jordan selber ist ja ein Rebuild-Team.
Ja.
Oder hat er ein Rebuild-Team. Genau. Das heißt, er hat natürlich jetzt auch auf der anderen Seite Konkurrenz für den 1-0-1 bekommen. Also er versucht ja vielleicht selber den 1-0-1 irgendwie zu holen oder hätte es versuchen können, das zu machen. Und das heißt natürlich, er bezahlt jetzt insofern damit, dass sein Pick vielleicht schlechter wird. Als zusätzlichen Punkt
einfach. Gut, ne? Natürlich kann er jetzt hingehen und T. Higgins weiter traden.
Klar.
Für einen besseren Value.
Absolut.
Also, oder für einen vergleichbaren Value, wenn er sich dafür jetzt einen First und Second sichert, beispielsweise.
Bin gespannt, wer von den beiden früher seine Producer noch los wird. Es gibt ja auch nicht unbegrenzt immer Ressourcen, die dann in der Liga rumschwirren, die für die beiden interessant sind.
Ja, das Schauen wir mal. Also,
Das ist
wie
so.
gesagt, ist spannend. Wir sind auch beide in der Liga, ne? Um das nochmal zu
Ja,
sagen.
genau. Das ist ja die Dynasty Diaries Liga und ich habe
Ja.
gerade vorhin in den Dynasty Diaries Channel geguckt. 16. März, glaube ich, war der letzte Eintrag
Ah,
von uns. Das
okay.
ist sehr schwach.
Traurig.
Wir müssen hier nochmal nachholen.
Ja.
Also zumindest eine Season Preview sollten wir schon noch da
Jetzt
lassen.
setzen sie nicht unter Druck.
Ja. Ich habe das schon oft erwähnt über den Sommer und es ist nie was passiert.
So, deshalb. Dann lass uns mal weitermachen.
Der nächste Deal kommt von Take Some More, 12er Liga Superflex ohne Tight-End Premium, mit 8 Offensivspots, unter anderem einem festen Tight-End-Spot und 8 IDP-Spots dazu noch. Er sagt, ich versuche mir gerade ein junges Team mit Potenzial für 2023 aufzubauen. Auf Wide Receiver habe ich noch diverse junge Spieler. Lamb, Waddle, Michael Thomas, okay, das ist jetzt nicht so jung. Cortland Sutton, Gabriel Davis und Treylon Burks. Er bekommt hier Kyle Pitts und abgeben tut er dafür Diontae Johnson, Pat Freiermuth und Dion Jones. Für mich ist das relativ einfach.
Ja, klar.
Kyle Pitts Seite.
Ja, also gar keine Frage. Auch
Ja.
sofort.
Ja, ich mag Diontae und so, aber ja, in so einem kurzen Lineup. Also auf jeden Fall Kyle Pitts. Du brauchst diese Unterschiedsspieler in so einer Liga
Ja,
mit
und
nur 8 Offensivspots.
es ist halt kein Teil im Premium, was halt für Freiermuth auch nicht so dolle ist. Und auch wenn es Pitts ist, aber der wird halt auch in PPR gut scoren. Und
Ja.
ja, auf jeden Fall Kyle Pitts, gar keine Frage. Also für mich ist das echt, also für mich ist Diontae überbewertet, Dion Jones auch Fragezeichen, hat hier nicht den größten Wert und Freiermuth auch genauso wenig. Dementsprechend, ja, ist das für mich ein günstiger Deal für Pitts.
Wenn man so billig noch an Kyle Pitts kommt, ja, das
Ich
ist.
habe schon 3 First-Round-Picks für ihn gehen sehen, aber,
Ja,
also in der Tight
ja.
End Premium Liga muss man fairerweise dazu sagen, aber ja. Naja.
Ja, klar, aber. Also, das ist eigentlich, kommst du nur noch mit wirklichen Banger-Deals ran und das ist keiner. Also, das ist kein Banger-Angebot. Günstig, günstig. Der nächste Deal kommt von Mate. Und er sagt, wenn es euch schon zu wenig Mailback-Fragen sind, da hattest du noch mal einen Reminder geschickt, dann bringe ich euch zusätzlich mal noch einen Hörer-Trade. Best Ball Dynasty 12 Teams, Superflex, PPR, Tight End Premium, Flo kennt die restlichen Settings. Ich weiß jetzt auch nicht aus dem Kopf raus, relativ normal an sich. Startup Draft lief eher so meh. Team hat sich im laufenden Draft als Rebuild würdig entpuppt. Meine Timeline liegt entsprechend auf 2024. Und weil Mailback ist, geht meine Frage eher in eine andere als die Standard, als den Standard-Value-Aspekt. Der Trade war von dem Gedanken geleitet, ein Asset auf dem absteigenden Ast, Ronald Jones, mit meinem Wunschspieler zu verknüpfen. Sprich, ich hatte die Hoffnung, dass mein Trade-Partner eher zustimmt, wenn er die letzte Chance sieht, da noch Value rauszuholen. Jones selbst war mir in dem Trade völlig egal. Ich wollte Jameson Williams und den Second-Round-Pick. Was sind eure Erfahrungen mit der Herangehensweise? Wie schaut der Deal aus? Mate bekommt hier Ronald Jones, Jameson Williams und den 24 Second und abgeben tut er dafür George Kittle und den 24 Third. Das heißt, Phil, Mates Gedankengang oder These ist ja, der Trade wäre vielleicht nicht akzeptiert worden, wenn er nicht Ronald Jones noch dazu bekommen hätte. Wie siehst du das?
Also grundsätzlich muss man damit, also meine Erfahrung ist damit, man muss eher aufpassen, so Müllassets damit reinzu. Also klar, wenn man die abnimmt, okay, aber ja, also ich glaube, das würde nichts ändern. Also ich glaube, der Trade-Partner hätte hier den Trade auch ohne Ronald Jones abgeben zu können gemacht. Und ja, also ich finde den Deal eigentlich sogar ein bisschen zu günstig für Kittle in der Tight End Premium Liga. Zumal, ja, ist auch Best Ball. Das sollte bei Kittel ja auch immer helfen. Und ja, also dementsprechend.
Jameson und ein Second findest du echt zu
Da
wenig?
hätte ich lieber Kittel in der Tight End Premium, ja. Ich weiß jetzt nicht,
Spannend.
wie das Lineup so aussieht, wie viele Receiver man starten kann oder muss, aber.
Ich glaube, es sind 11 Starter, glaube ich. Aber
Ja.
müsste ich, also ist jetzt aber nichts Weltbewegendes
Ja.
oder irgendwie besonders anderes, ja.
Nee, also genau, also ich hätte da glaube ich schon ein bisschen lieber Kittel tatsächlich als Jameson Williams.
Okay, ja, also ich find's ausgeglichen, ehrlich gesagt. Es ist halt immer so ein bisschen das Problem. Du musst dann in so einer Liga auch wieder jemanden finden, der halt für diesen Tight End traded und so. Und ja, Kittles Value ist einfach auch am Boden, weil keiner weiß, was passiert mit Trey Lance, was passiert mit der Niners Offense und so weiter. Und bei Jameson, ja, gut, da wissen wir halt alle noch wenig, aber der Wert ist durchaus hoch, habe ich den Eindruck, am Markt. Also Jameson wird man gut los, deutlich besser als George Kittle.
Ja, aber ich hätte jetzt mal 4 Wochen gewartet bei dem Deal und mal gewartet, bis die erste Boom-Performance von Kittle gekommen wäre. Und dann Jameson, wir kennen Spieler, die verletzt sind, gewinnen nicht an Value und hätte dann vielleicht den Deal nochmal probiert. Also ich glaube, dass man da hätte noch ein bisschen mehr rausholen können.
Möglich ist es, aber ja, ich finde es vom Prinzip her, ich finde ihn, es ist, er ist auch, aber er ist, ich glaube, er ist okay. Ich glaube, das kann man mal so sagen.
Ja,
jetzt lass uns aber mal, es war gar nicht die Frage ja von Marte unbedingt auf den Value so einzugehen. Es ging ja mehr um diesen Aspekt Ronald Jones hier aufzunehmen, um so ein bisschen den Köder auszuwerfen und den anderen dran zu kriegen, hey, schau mal, jetzt kriegst du Ronald Jones noch los. Ehrlich gesagt, kann ich nicht viel irgendwie, kann ich jetzt da nicht aus dem reichen Erfahrungsschatz was rausnehmen. Ich habe diese Strategie nicht besonders häufig ausprobiert oder verifiziert, ob das dann dazu führt, dass jemand anders andere Assets gern unter Wert abgibt. Also ob man es ihm so unter der Nase wegstipitzen kann deswegen.
Habe ich jetzt auch, also weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Keine Ahnung, das ist, also ich habe auch nichts gegen Ronald Jones, muss ich sagen. Also so, wenn es ein tiefes Lineup ist und eine tiefe Bench ist, dann ist es für mich völlig okay. Er hat jetzt den Kader-Cut geschafft und ja, also. Pff.
Davon ist Marte ja bei der Ding noch gar nicht ausgegangen,
oder? Ja, okay, aber, also ich glaube schon, dass man sicher sein konnte, auch ohne das in KC zu schaffen, dass Ronald Jones schon gut genug für einen Roster-Spot irgendwo gewesen wäre.
Ja, er ist halt ein Backup-Running-Back, ja, so genau, wie viele andere, die man auf dem Roster hat. Also den würde ich auch nicht cutten. In den meisten, also Teams, die ich habe.
Nee.
Wenn das natürlich ein totales Monster ist, wo du mega auf der Bank auch noch aufgestellt bist und tief und so. Aber das ist eigentlich ein Spieler, der sollte nicht am Waiver rumliegen.
Nee, genau.
Finde ich auch.
Ich habe lieber einen Ronald Jones irgendwie auf dem Roster als, keine Ahnung, irgendeinen Saquon White oder Brian Edwards oder irgendeinen Receiver 5 oder sowas. Ne? Also da hätte ich schon lieber auch Ronald Jones. Also.
Ja.
Ist jetzt niemand, wo ich Juhu schreie und wenn mir den einer einen Trade reinwirft und sagt, ich gebe dir noch Ronald Jones, dann ändert das für mich nichts an einem Trade. So ist es nicht, aber ich sehe ihn jetzt auch nicht völlig wertlos.
Aber Martin, machst doch gerne mal eine Doppelblindstudie, wo du das einmal durchtestest, wie Trade-Partner reagieren, wenn du auf Assets am absteigenden Ast setzt und die einfach noch mit reinholst.
Ja.
Das wäre interessant. Also wir zwei auch hier wissen es nicht.
Nee, genau.
Gut, das war's zu den Hörertrades und dann lass uns direkt rübergehen zum Mailbag. Dies, ja, das erste Segment sind Fragen zum Podcast beziehungsweise allgemein zu uns. Und da geht's los mit Mr. Krabs. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber bestimmt habt ihr das schon mal erzählt. Das ist in der Tat so. Trotzdem die Frage, wie ist es eigentlich zum Podcast Dynasty Flow gekommen? Phil, wie ist es dazu gekommen?
Ja, also ich glaube, wir haben das auch schon mal in der Mailbag-Folge erzählt, tatsächlich.
Absolut.
Ja, das war im Prinzip, also dazu, wir kannten uns schon vorher so flüchtig, ne, hatten schon heiße Diskussionen, unter anderem über Christian Kirk. habe ich ja legit dann ins Leben gerufen und da sind wir dann ja auch zusammen in eine Liga gekommen und ja, so kam das dann im Prinzip zustande, ne? Dass wir dann so darüber uns immer wieder ausgetauscht haben und ja, dann letztlich gesagt haben, okay, wollen wir nicht einen Podcast machen?
Ja, wir haben dann wirklich unfassbar viel einfach immer geschrieben über halt Dynasty und Spieler und was hältst du von dem und hier von dem. Also im Prinzip das, was wir hier diskutieren, langer Breite und sehr ausführlich, haben wir davor in DMs ausgetauscht. Und dann irgendwie sind wir drauf gekommen, hey, Alter, wir haben irgendwie beide Bock, mal selbst was zu machen. Und gerade Dynasty ist in Deutschland halt, war halt einfach nichts da. Also es gab keinen Dynasty-Podcast und deswegen dachten wir, da ist doch eine Lücke, wo wir einerseits schon eine Menge Spaß dran haben und uns mal kreativ austoben wollen als Content-Creator und Da haben dann alle was davon.
Ja,
Genau.
genau. Und denk mal, weil wir uns auch, also teilweise haben wir uns auch über die schlechten Dynasty-Takes von anderen Podcasts teilweise aufgeregt. Das
Ja,
kam, glaube ich, auch hinzu.
das,
Und bevor man dann sagt, so, keine Ahnung, man kann natürlich, jeder kann immer gut schnacken und so und dann sagen, ja, hier, ne, so und so, was ein Schwachsinn, aber dann selber zu sagen, okay, dann machen wir es eben besser oder probieren es besser zu machen, ist, glaube ich, dann halt so der Weg, der dann auch, ja, das Ganze dann unterstreicht halt, ne? Oder eben nicht.
absolut, absolut. Dann muss man auch liefern, wenn man schon sagt, die anderen sind da völlig am falschen Dampfer unterwegs.
Ich meine, gut, das ist
Das
ja
war so.
heute, wenn du Twitter aufmachst, beispielsweise, da fasse ich mir immer noch
Ja,
über jeden Mal
das
durchscrollen,
ist.
10 Mal an den Kopf, wenn ich die Dynasty-Tags da lese.
Ja, man darf einfach nicht vergessen, dass 90%, 95% von Twitter-Content, von Fantasy-Content einfach Redraft basiert ist.
Ja, klar.
Es ist nicht so viel Dynasty. Und ganz viele lassen sich ein, spielen einfach hauptsächlich Redrafts. Und daher kommen die Takes und daher kommt die Evaluation und so. Deswegen, wenn ihr eure Timeline nicht explizit einfach voll auf Dynasty ausgerichtet habt, dann man muss das einfach immer im Hinterkopf behalten.
Ja, ich kann nur jedem sagen, also das ist auf jeden Fall bei mir über die Jahre passiert dann auch, also auch aus dem heraus, dass ich ganz viel Content einfach, also ganz vielen Podcasts, die ich am Anfang, also den ich am Anfang auch gefolgt bin, die mir den Kram angehört habe, und dann halt über die Zeit einfach aussortiert habe, ne? Alle,
Ja.
wo mir viel zu viel Show und zu viel Quatsch erzählt wurde oder wo ich dann einfach nachweislich auch, wo die Takes einfach schlecht waren, wo ich den Prozess auch kritisiert habe, im Prinzip rausgeworfen. Und also das mache ich auch heute noch, ne? Also ich habe einige Podcasts, die, da denke ich mir dann, boah, Alter, ne? Das geht mir jetzt auf den Sack, ciao. Und
Ja,
dann,
ja.
also ich tausche da relativ viel dann auch aus. Ich habe so eine Handvoll Go-To-Podcasts wirklich, die ich mir zum Thema Fantasy und Dynasty anhöre mittlerweile noch. Und da habe ich wirklich auch extrem aussortiert.
Ich höre eh ganz wenig nur noch. Echt, also ich höre immer noch viele Podcasts, aber ich habe es gemerkt, ich höre auch wirklich wenig Fantasy-Football-Podcasts mittlerweile. Es ist einfach, weil man sich eh schon so viel damit beschäftigt und irgendwie das dann noch im Podcast mehr reinzuziehen, in ewiger Länge und in allem Ding, das irgendwo, es interessiert mich dann auch einfach nicht mehr genug. Man kennt dann schon alles. So,
Ja,
das finde ich
genau.
halt ganz oft. Aber nochmal zum Thema Redraft und die Takes. Zum Beispiel dieser, ich glaube, Kyle Yates versteht bis heute nicht, warum sich alle über ihn lustig machen, dass er für Allen Robinson einen 23 First Plus irgendwas getradet hat. Er versteht einfach nicht, warum das so falsch ist. Und das ist kein Dynasty-Spieler. Er kennt sich mit dem Format halt nicht richtig aus, aber er haut trotzdem die Takes raus dazu. Und das ist das, was man, glaube ich, einfach umschiffen, ja, lernt mit der Zeit.
Ja, genau. Also ich bin jetzt kein Freund davon, irgendwelche Namen zu nennen, aber du hast jetzt einen
Nee,
genannt,
das ist, ich
der
meine, das
durchaus
ist,
auf der roten
ja,
Liste auch stehen sollte bei jedem.
ja, ich meine, das ist jetzt auch keiner, weißt du, die will hier niemand in die Pfanne hauen, aber der Typ ist halt einer, das ist einer, der verdient richtig Kohle damit, der hat, weiß ich nicht, wie viel zigtausend Follower und Hörer jeden Monat, scheißegal, was ich über ihn sage,
Ja,
das
natürlich.
spielt für den keine Rolle, ne, deswegen, das ist halt einfach das Beispiel schlechthin dafür. Ganzen Jungs von Fantasy Footballers und Fantasy Pros und so. Ich glaube, die brauchen sich wirklich keine Sorgen machen, was ich von ihnen halte oder
Nein,
was
nein,
ich
nein, alles
hier
gut.
über sie sage. Ne?
Alles gut.
Genau.
Ja, da muss man halt auch,
Genau.
so, das sind auch so diese Massenformate natürlich, da muss man eben auch so schauen. Ich meine, das ist alles immer sehr gut und sehr professionell aufgemacht, aber ich sag mal, die erzählen halt schon das, was die breite Masse auch hören will. Ne? Das ist halt, da muss man immer
Muss nicht
aufpassen.
schlecht
Nein,
sein,
muss nicht,
muss nicht
nein,
schlecht sein,
nein.
aber die Quantität der Follower oder die Zahl der Follower bestimmt nicht über die Qualität der Aussagen.
Richtig,
Das ist halt so.
genau.
Deswegen so, das dazu. Aber lass uns zur nächsten Frage kommen. Wir können nicht über jede Frage so ausführlich sprechen, sonst haben wir heute die neue Rekordfolge. Ich weiß zwar nicht, wie lang die bisherige ist, aber ich glaube, 3 Stunden haben wir noch nie geknackt.
Nee, ich glaube irgendwie
Es
2
wird
Stunden
bestimmt
40
irgendwann
oder
passiert.
sowas, ne?
Ja,
Nein,
aber
ja.
ich glaube, irgendwann wird es zu dieser 3-Stunden-Folge kommen. Bin mir sicher. Die nächste Frage kommt von Take Some More. Bestimmt habt ihr das schon x-mal beantwortet, aber wie viel Zeit verwendet ihr auf den Podcast? Und findet ihr das so genau richtig? Oder würdet ihr lieber mehr oder weniger machen?
Möchtest du anfangen? Ich habe gerade angefangen.
Gerne, kann ich machen, ja. Ich kann es nicht beantworten, ehrlich gesagt, weil also würde ich weniger für Fantasy Football machen, wenn ich den Podcast nicht machen würde, quasi. Also würde ich mich weniger damit beschäftigen, ist ja die Frage. Und ich glaube, das an sich, also weiß ich, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich würde ich schon weniger. Ich habe dadurch schon viel formalisiert, sage ich mal, bin prozessmäßig klarer, strukturierter geworden und so. Und man nimmt sich expliziter Zeit dafür, weil man sich halt doch vorbereiten will und es ein noch größerer Teil der Freizeit wird. Aber das macht ja Spaß und das würde ich dem Podcast an sich nicht zurechnen quasi. Wenn, dann geht es ja darum, was ist der Zusatzaufwand für Aufnahme, wirklich explizite Vorbereitung auf die Folge, das Abmischen, die vielleicht das Austauschen im Discord natürlich, klar. Du bist halt mehr accountable, finde ich schon, da auch irgendwo ja zu antworten, den Leuten zu helfen, wenn du halt das anbietest und ich will ja auch, dass es gut ist und dass jeder Spaß dran hat und sich wohlfühlt bei uns, dass man hingeht und sagt, hey, cool, was die machen. Von dem her, es ist schon, glaube ich, es ist schon ein ganz schöner Aufwand, der macht Spaß, er ist im Moment so, finde ich, für mich genau richtig. Es ist nicht zu viel. Ich möchte auch nicht weniger machen, im Zweifel. Also dann würde sich es auch irgendwie so, weiß ich nicht, ich möchte mich hier nicht jede Woche eine Stunde hinsetzen und aufnehmen und das war's. Das fände ich dann auch irgendwie kacke. Von dem her, für mich passt es eigentlich im Moment so, wie es ist, vom Setup.
Ja, geht mir eigentlich ganz genauso. Letztlich, du hast es schon gesagt, Vorbereitung, Nachbereitung, so, das gehört ja auch immer dazu. Das ist ganz, ganz klar. Und da geht immer eine gewisse Zeit natürlich bei jedem von uns in anderer Form. Du mischst meistens ab, ich mache meistens das Showsheet und so, ne, solche Sachen. Klar, da geht auch immer ein bisschen Zeit drauf, natürlich, aber auch um die Inhalte. Du hast natürlich Folgen, die sind einfach auch einfacher vorzubereiten, aber ich sag ganz ehrlich, Draft Season. Da ist es halt so oder so, steckt man halt schon irgendwie jede freie Minute irgendwie da rein, sich irgendwas anzuschauen oder zu lesen und oder sowas. Und das sind dann halt schon auch Zeiten, wo dann extrem viel Zeit da reinfließt und wo man dann hin und wieder auch schon mal einen bösen Blick von der Freundin zugeworfen bekommt. Oder wie jetzt im Moment, schon wieder ein Draft. Also, hast du das Meme gesehen, irgendwie von Sleeper hat das, glaube ich, gepostet, wie viele Fantasy-Drafts hast du noch? Und dann war da Likely 80, also sei Likely und die Nummer 80 dann eben. Ja, genau. Fand ich sehr gut. Und ja, das ist halt ein Hobby, ne? Und das macht Spaß und es nimmt halt schon auch einen recht großen Zeitanteil in Kauf, aber vieles ist halt, wie du auch gesagt hast, auch für die Fantasy-Ligen, die man spielt. Und also der Podcast, wie gesagt, macht halt Spaß, ist cool und ich glaube, da haben wir einen ganz guten Turn so für uns gefunden.
Ich glaube, also wenn wir jetzt ich meine, das ist ja, dafür ist ja auch eine Mailback-Folge mal gut, da ein bisschen von sich persönlich auch zu erzählen, dass man, also und auch die Hintergründe zu so, wie das so im Podcast läuft und so. Es gab im Sommer schon durchaus die ein oder andere Aufnahme, wo ich halt oder das wurde, also auch Vorbereitung. Wir haben die Ranking-Folgen zum Beispiel gemacht. Es ist auch nicht so, deswegen sträube ich mich auch dagegen, Rankings zu veröffentlichen, abzudaten und so. Das steckt eine Menge Arbeit und Recherche drin, einmal für sich hinzugehen und wirklich also jeden Spieler richtig anzuschauen in der Tiefe. Was macht er gut? Wie ist die Entwicklung? Gefällt mir das in dem System und so weiter, in dem Team? Und den dann irgendwo einzugliedern und das dann richtig abzuliefern, ist unfassbar viel Arbeit und das haben wir im Sommer gemacht. Ich finde das auch cool für mich selber, das mal zu machen, aber trotzdem, du musst es halt dann machen, wenn diese Folgen sind und du musst es dann abliefern, auch deinem Podcast-Partner gegenüber, der Community gegenüber, du bist halt schon accountable und das war über den Sommer hinweg an der einen oder anderen Stelle, bis zur Draft-Season fand ich, klar, da war es echt viel Arbeit, aber da war es ja auch Winter und Frühjahr, da ist bei mir nicht so viel los, aber im Sommer ist bei mir immer eine Menge los, auch mit Hobbys und so. Und da war es schon zum Teil mal so, wo ich mir dachte, boah, Alter, also jetzt die Woche, jetzt wäre es einfach auch mal gut, wenn die Folge nicht stattfinden würde. Es hätte mir halt geholfen einfach. Oder wir haben dann ja auch zum Teil mal zwei Folgen an einem Tag aufgenommen, damit so ein bisschen, um sich frei zu schwimmen. Also es ist auch nicht immer so, dass es genau passt oder dass man sich denkt, ah ja, float gerade so richtig schön durch der Podcast, sondern es ist schon auch Arbeit, und mal eine Überwindung auch, die man machen muss. Aber das gehört halt auch irgendwie dazu, wenn man so ein Projekt macht, finde ich.
Ja, natürlich. Ich glaube, das ist irgendwie bei jedem Hobby so. Man hat nicht immer nur, alles ist nicht immer nur
Ja.
100% immer geil und man sagt, ne, keine Ahnung, man kennt es selber vom Training, egal welches Sportart oder sowas.
Ja.
Du hast doch mal Tage, boah, hab heute überhaupt keinen Bock drauf und dann gehst du hin, dann
Ja.
nachher sagst du, war trotzdem geil. So, aber
Ja.
ne, sagst, okay, eigentlich wird es vielleicht gerade mal nicht passen oder so. Und da kann man vielleicht auch an der Stelle einfach mal sagen, dass auch bei uns beiden eigentlich auch in Zukunft oder näherer Zukunft wahrscheinlich auch beruflich das eine oder andere anstehen wird. Und es da
Ja.
auch durchaus mal sein kann, dass da die eine oder andere Folge mal oder dass wir nur alle 2 Wochen rauskommen, weil ja, also ich für meinen Teil kann sagen, also ich werde in meiner Firma ja, jetzt schon, bin da schon eingebunden, aber ab 1.1. so offiziell auch mit Geschäftsführer und das ist halt natürlich dann nochmal eine andere Geschichte. Da hat man halt noch mehr Verantwortung, hat mehr um die Ohren und das ist natürlich dann auch, ja, alles ein bisschen noch zeitintensiver und dann muss man halt schon gucken und dann wird es auch die Situation geben, wo es dann mal, und dann geht halt Privates und Berufliches natürlich schon in dem Sinne ein bisschen vor, über ein Hobby.
Ja, es muss so sein. Es ist so. Und es war ja auch letzte Woche schon so, wo du 10 Tage am Stück schon gearbeitet hattest, Messe davor, ey, dann lange Tage, viel Stress gehabt und dann machst du die Podcast-Aufnahme und dann ist natürlich auch mal so ein Tag, wo du denkst, also jetzt, wenn ich es einfach mal lassen könnte und wenn du halt nicht verpflichtet bist quasi gegenüber allen anderen Teilhabern des ganzen Projekts, dann wäre es auch mal angenehm. Aber ja. Deswegen, es ist dann auch viel, ich glaube, es ist halt auch viel abhängig davon, was gerade rundherum passiert, wie man das für sich selber wahrnimmt.
Klar.
Genau, das zu den Insights dazu, hier zur Frage von TakeSmart. Gute Frage übrigens, finde ich tatsächlich. Finde ich mal cool. Mr. Krabs fragt, was müsste passieren, dass ihr eure Franchise in der NFL wechselt oder kommt das gar nicht in Frage? Jetzt darfst du starten.
Ich würde sagen, zu 99,9% würde es nicht passieren, egal was passiert. Also, keine Ahnung, ich glaube, da bin ich einfach irgendwie, ja, in dem Sinne recht, ja, also loyal einfach, treu zu meinem Team. Also, ich sag mal, wegen Erfolg oder Misserfolg sowieso nicht. Und, also, keine Ahnung. Und ansonsten, ja, wenn sie sich jetzt morgen in Seattle Skinheads umbenennen würden, dann wahrscheinlich schon. Aber sonst, also ich glaube, sonst wird es da eigentlich nichts geben. Auch kein Spieler, der irgendwie fragwürdig oder sowas ist, wird da, glaube ich, was dran ändern. Auch selbst, ja, also wie gesagt, da bin ich eigentlich ziemlich loyal, wie gesagt.
Also einmal ganz kurz Skinheads, ich müsste einmal widersprechen. Ich denke, du meinst das ja so in Richtung rechtsradikal,
Ja,
oder?
zum Beispiel,
Also
ja,
schätze ich
das
mal
war jetzt.
so, obwohl Skinheads, das ist eine falsche und also eine falsche Annahme, dass Skinheads rechtsradikale,
Wird
also
aber
sind.
sehr häufig
Es
in
gibt
dem
natürlich viel, klar, Glatzen so an sich aus den Dingen, verstehe ich. Aber das nur ganz kurz, weil es gibt auch Linke, die
Ja,
also nicht nur die Glatzen haben, aber die sich auch als Skinheads bezeichnen.
es wird
Also
sehr oft in einem
ja, das
rechtsradikalen
stimmt.
Kontext genutzt und
Das
das war
stimmt.
jetzt
Ja,
einfach mal
das ist
ein
ja.
Beispiel, keine
True,
Ahnung,
true.
wenn
Ja.
sich jetzt Seattle, ne, keine
Das
Ahnung.
ist richtig. Ja, wenn Donald Trump der Owner ist quasi, dann wird es echt sehr problematisch, zum Beispiel. Aber unabhängig davon, ich halte es im Prinzip wie du, auch für mich ist halt so, hey, ich kann halt, also ich kann auch keinen Verein wechseln an sich. Also ich bin Löwenfan und mit dieser Übernahme durch einen Investor aus dem Ausland quasi, der das Ganze als Spielzeug benutzt oder als Investmentmöglichkeit, wie auch immer, ist eigentlich so ziemlich das Schlimmste passiert, was für mich irgendwie immer vorstellbar war, weil das ist ein Verein und das ist nochmal was anderes als eine NFL-Franchise, ne? Das ist viel tiefer verwurzelt und auch für mich viel, viel wichtiger, als jetzt die Niners das sind. Und trotzdem bin ich deswegen jetzt kein, also bin ich halt nicht mehr, bin ich jetzt nicht Löwenfan. sondern ich bin es halt immer noch durch und durch. Und das kann man sich nicht aussuchen. Und man findet es halt scheiße und bekämpft das dann intern im Verein, so gut es geht. Und ja, so, und das ist für mich, also nichts ist größer als der Verein. Auch der Investor ist nicht größer als der Verein. Kein einzelner Spieler ist größer als der Verein. Ich wäre auch immer noch ein Browns-Fan, auch wenn sie Deshaun Watson mit dem 230 Millionen Dollar Guarantee-Vertrag ausstatten. Ja, natürlich finde ich das scheiße als Browns-Fan, aber deswegen sage ich doch nicht, ich bin kein Browns-Fan mehr. Also für mich einfach, nee.
Ja.
Das ist, dann warte ich halt drauf, dass Deshaun Watson irgendwann nicht mehr der Quarterback der Browns ist. Und dann, also deswegen, das ist doch, das ist ja auch eine, das ist ja auch, das kann man doch nicht steuern. Das ist, man ist doch da Fan. Also das ist ja eine emotionale Sache und eine irrationale und keine rationale Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt für die, weil das wäre so, ah, ich werde das Green Bay Packers Fan, weil ich finde es cool, dass die halt keine, kein Investor haben, da so, dem das gehört, sondern dass es so allen gehört. Also wie bescheuert ist das, das dann so auf einmal festzulegen, weil das findet man jetzt cool.
Ja, also das geht, also für mich geht es auch entweder nur jetzt, entweder ich bin gar kein Fan von irgendeinem Team, finde nur vereinzelte Spieler gut, oder ich lasse es halt bleiben, aber dieses, also wechseln ist für mich halt, ja, weiß ich auch nicht. Also gut, beim Fußball ist für mich sowieso nicht mehr möglich, dann müsste ich mir den Arm neu tätowieren lassen und da, das wäre ein bisschen ungünstig. Und
Ja.
ja, ansonsten, ja.
Ja gut, ihr habt ja auch so fast eine Raute. Also so weit ist der Weg ja gar nicht, Phil. Gut, wir kommen mal lieber zur nächsten Frage, bevor Phil hier aus dem Call aussteigt und ich den Rest alleine machen muss. Das ist unsere Einstellung zum Thema Fantum. Und die nächste Frage kommt von Barista Renault. Die geht in eine ähnliche Richtung. Habt ihr ein College, bei dem ihr euch als Fan bezeichnen würdet? Wenn nein, für wen habt ihr zumindest Sympathien? Also natürlich College Football bezogen. Und dazu kann ich nur sagen, ich bin kein Fan eines Colleges im Speziellen. Es gibt einzelne, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Sympathien als zu anderen. Es kommt dann so zum Beispiel Michigan, habe ich halt immer verfolgt, weil Jim Harbaugh da hingewechselt ist, dann nachdem er bei den Niners war und der Head Coach war, als ich ja zum Niners-Fan, zum Football-Fan geworden bin. Das heißt, dahin gingen dann so die Connections. Ansonsten bin ich halt, ja, ich meine, durch Devi spielen und C2C und so verfolge ich halt da wirklich einfach meine Spieler, die ich mag und bin wirklich keinem College irgendwie zugehörig.
Ja, also bei mir ist es so, ich habe so ein bisschen, also my first love, muss ich sagen, war eigentlich Clemson. Also gerade so durch die Lawrence, Higgins und Ross-Zeit am Anfang, das war so, also wo ich eine Sympathie für habe, aber ich bin jetzt auch kein Ultra-Fan. Zwischendurch fand ich USC auch mal, habe ich dafür sympathisiert. Und ganz vorher war es Stanford, weil CMC da alles zerlegt hat, fand ich halt gut, aber da muss ich sagen, das ist auch eher ein Spieler getrieben gewesen. Und beim College ist es halt wirklich immer so epochenmäßig, so das LSU-Team war sehr cool anzusehen. Und also da wirklich von Phantom zu reden, fällt mir schon schwer auch, ne? Also es gibt auch, wie du auch gesagt hast, ein paar Teams, mit denen ich sympathisiere. Und wenn ich das schaue so, oder wenn jetzt National Championship Game ist und so, dann habe ich sicherlich auch eine Seite, der ich mehr die Daumen drücke. Aber ja, das ist.
Ich habe eigentlich einfach nur eine krasse Antipathie gegenüber Alabama.
Boah, geht
Das ist
eigentlich.
eigentlich alles so. Das geht mir auf den Sack. Einfach auch dieses ganze Hypen und so darum, weil ich es einfach so super wack finde, dass sie, klar sind sie halt immer die Besten, aber halt auch, ja, haben auch die besten Spieler.
Ja.
Und dann ist so, oh, Nick Saban, so ein Goat und so, ah, und ich denke mir so, Alter, er war in der NFL und war halt richtig, richtiger Müll. Also so krass, ich weiß nicht. Dann geh in die NFL und beweis es da, dass du es kannst. Aber du bist halt einfach für mich nicht der Goat. Aber bist bei den Dolphins irgendwie 7-9 gegangen. Komm, ey, da baust du es auch nicht auf. Das ist halt so, deswegen bin ich halt immer so ein bisschen. Ich freue mich, wenn es nicht Alabama wird.
Ja, alles okay. Also ich finde, mag immer gerne schön Football sehen und wie gesagt, ich
Absolut. Absolut.
muss man sehen.
Die nächste Frage kommt von Ivan Sorensen
Also ganz kurz,
und
ganz
er
kurz. Wir
sagt,
haben
ja,
einmal Breaking News. Wir haben einen
Ja.
riesen Trade zu vermelden.
Ah, ein Trade.
Ja,
Ah, okay.
Jalen Reagor ist zu den Minnesota Vikings getradet worden.
Nachdem sie sich ihn entgehen haben lassen.
Ja.
Nee, nachdem sie ihn nicht bekommen haben am Draft Day, weil er weggepickt wurde von den Eagles, sind wir jetzt hier full circle und jetzt spielt er endlich mit Justin Jefferson gemeinsam im Team. Das ist natürlich perfekt.
Ja. Naja, schauen wir
Die
mal.
Storylines schreiben sich von selbst, aber wenn du schon die eine Breaking News verkündest, kommt auch noch die nächste. Sony Michel ist jetzt Teil der LA Chargers.
Gut.
Ja.
Gucken wir mal, was das für einen Impact
Gut.
hat.
Genau. So sieht das aus. Und damit kommen wir jetzt aber wirklich zur nächsten Frage und die kommt von Ivan Sorensen. Welchen Football-Spielstil mögt ihr ohne Fantasy-Brille für eine Offense am liebsten? Ich glaube, du fängst an,
Ja, ich
ja.
sag mal einen spektakulären. Also ich weiß nicht, ob er jetzt ein Scheme oder was hören möchte oder ob du das hören möchtest, aber also ich würde sagen, immer einen spektakulären Stil. So, ich sag mal, diese tiefen Pässe, auch wenn es mit viel Laufspiel verknüpft war in Seattle die letzten Jahre, aber das war schon cool, diese tiefen Bomben und dann die spektakulären Catches. Das ist schon nicht schlecht. Gut, ich muss sagen, so eine ausbalancierte Offense ist mir eigentlich am liebsten. Man will immer das haben, was man am wenigsten hat. Nicht? Also nee, also so, ich denke, das ist das. Mir geht es auch auf den Sack, wenn Teams nur werfen und die Defenses dann nur noch irgendwie drei Leute an der Line haben und keinen mehr in der Box. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, so. Ja, ich bin da eigentlich ganz mit einfachen Sachen zufrieden. Am Ende ist es immer cool, wenn es spannend ist und Highscoring.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Was ich im ist jetzt natürlich so ein bisschen unrealistisch, weil es das eigentlich nicht so richtig gibt, aber was mir immer am meisten Spaß macht, wenn ich meinem Team zuschaue, sagen wir mal, okay, ich als Fan, was wünsche ich mir als Fan für mein Team? Es gab in den ganzen Jahren, wenn die Niners unterwegs waren, es gibt einfach nichts Geileres, als wenn du einen Run-Heavy Gameplan hast und der Gegner weiß es und kann dich stoppen. Und du kannst immer
Ja,
weiterlaufen.
Bully
Es
Ball.
ist, also das finde ich, macht so Bock, das zu sehen, dass du weißt, so alle wissen, was kommt. Es kommt wieder ein Run und die haben schon 10 Mann an der Line of Scrimmage gefühlt und er läuft wieder für 8 Yards und er läuft wieder für 8 Yards. Und es ist so, du merkst, wie dieses andere Team einfach schon so am Abkotzen ist und dann immer wieder ganz unterschiedliche Looks und so, das macht eigentlich am meisten Spaß. Aber trotzdem natürlich dieser unberechenbare, dass man in der Offense eigentlich alles kann. Dass man einen tiefen Ball werfen kann, einen kurzen Screen funktioniert, dass das Run-Game funktioniert. Halt diese Ausgeglichenheit, das ist echt cool, dass es nicht so eindimensional ist, weil, ja, das macht dann irgendwie, dann wird es halt eintönig. Und eigentlich ist das Geile am Football ja, dass du so auf unterschiedliche Arten gewinnen kannst.
Ja, auf jeden Fall.
Es macht auf jeden Fall mehr Spaß, wenn der Quarterback werfen kann. Das glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Dass er ein guter Quarterback, das ist wichtig. Die nächste Frage kommt von Batu und er sagt: Habt ihr eure Ligen in Sleeper nach einem bestimmten System sortiert? Und ja, das habe ich tatsächlich. Und bei mir ist es so sortiert: einerseits mal getrennt. Ganz unten habe ich die ganzen Ligen, bei denen ich nur irgendwie als Co-Komisch oder so dabei bin, also wo ich nur drin bin, aber gar nicht mitspiele. Und dann habe ich an sich die Ligen absteigend nach Contender-Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht, ob das noch irgendjemand auch so hat, aber ich habe direkt ich habe die Ligen oben, bei denen ich Contender bin, und die Ligen unten, wo ich im Rebuild bin. Und dann, es ist sehr spannend, manchmal, das kann sich auch unterjährig dann ändern, meine Reihenfolge.
Ja, also ich habe es tatsächlich auch. Ich habe oben habe ich erstmal die Redraft liegen, weil da meistens am meisten zu tun ist während der Saison. Also weil du
Stimmt,
Aufstellung
habe ich
machst
auch,
und so.
ja.
Und während der Offseason habe ich die nach Einsatz geordnet. Praktisch das oben, die sind mit dem höchsten Einsatz, dass ich quasi da mehr mache, weil du gehst ja, wenn du in die App reingehst und gehst dann die Ligen von oben nach unten durch, also mache ich es jedenfalls. Und bei Claims und bei Trades und so weiter, wo ich mir einen Trade suche in der Liga. Und Auch während der Saison mache ich das aber dann wie du. Klar, wenn du ein Rebuild-Team hast, wo du eh Set and Forget mehr oder weniger hast, nur einmal reinguckst, dass du auch ein aktives Lineup stellst, dann so und dann nach mir die Sinnflut, wo es dir egal ist, ob vielleicht 3 Minuten vor Beginn nochmal einer dann doch nicht spielt oder kurz out ist, so dann, das ist mir egal, dann, oder die Priorität ist dann halt nicht so hoch. Und nee,
Ja.
genau. Und das andere habe ich dann auch so. Genau, also Ligen, wo du nichts machen musst, wie Basketball-Ligen oder sowas, die sind natürlich ganz unten.
Ja, ergibt Sinn. Gut, dann haben wir die nächste Frage. Die kommt von Knallepit und er sagt, welche Tools nutzt ihr rund um Fantasy? Frage habt ihr mal beantwortet, aber vielleicht hat sich was geändert.
Ich nutze eigentlich immer weniger. Irgendwie muss ich sagen, also
Ja.
es sind wirklich nur Tools, wenn dann so auch um den Podcast vorzubereiten oder auch um Meinungen quasi nochmal zu hinterfragen oder irgendwas oder auch mal gewisse ja, Sachen ab. Aber ja, Tools, die wir nutzen, also die ich nutze, sind einmal Podcasts zu hören, tatsächlich auch gewisse, also nicht nur Fantasy, sondern auch natürlich Info-Plattformen. Dann bei Twitter gewisse Sachen und ansonsten, ja, wir nutzen halt oder für die Devi-Ligen und C2C-Ligen gibt es so gewisse Seiten, die man auf jeden Fall nutzt. Und ja, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Und ansonsten noch ein paar Fantasy-Seiten, PFF. Ja, ich glaube, das ist das
Ja.
so im Großen und Ganzen.
Bei mir jetzt gut, dass du sagst, Campus to Canton für Devi und College. PFF nutze ich sehr viel, die Daten, die die zur Verfügung stellen. Player Profiler da, die Data Analysis Funktion ist bei mir immer wichtig. Hole ich mir Sachen raus und gucke die dann unterjährig auch an, wie sich die Spieler entwickeln. Next Gen Stats gucke ich manchmal rein für so ein bisschen Stats, so die finde ich ganz interessant, so Rushing Yards Overexpected oder Yak Overexpected und so. Finde ich ganz spannend, aber halt auch unregelmäßig, also das vor allem. Ansonsten, ich glaube, das war so, das sind so die Hauptdinger. Keep Trade Cut schaue ich gerne mal rein, so wo stehen Spieler im Moment, gucke ich dann, also schaue, bastle ich halt manchmal Trades drin. Aber ich glaube so, das sind die hauptsächlichen und ich kann dir an und für sich nur zustimmen, es wird eher weniger. Gerade was rund um Trades geht, das mache ich immer weniger. Oder ich gucke auch mittlerweile gar nicht mehr in verschiedene so Trade-Calculators rein. Das habe ich
Nee.
echt, mache ich einfach nicht mehr.
Nee.
Eben
Sehr
nur Keep
wenig.
Trade Cut zum Inspirieren lassen eigentlich eher. Aber so mein Value, ich überprüfe nicht mehr, passt der Value jetzt noch zu den, weiß ich nicht, Player Profiler in seinem Trade Analyzer drin hat, obwohl wir den ja auch in unserem Premium Package dabei hätten.
Ja, ich mache das nur, wenn ich so gewisse Kandidaten, also Trade-Partner habe. Und wenn ich weiß, der nutzt halt den und den
Ja.
Calculator, dann gucke ich mir das schon vorher mal an, einfach um
Ja.
zu sehen, ob der den Instant declined oder so, ne?
Ja.
Oder ich mehr fordern kann.
Okay, gut. Ja, true, true. Die nächste Frage kommt von MyKinyo17 und er sagt, oder fragt, versucht ihr eure My Guys in jedem Draft zu bekommen oder seht ihr irgendwann davon ab, damit ihr nicht zu viele Shares habt? Wenn ja, wie viel Prozent der Ligen in etwa? Dazu kann ich mal starten und ich muss sagen, ich höre nicht auf, die zu picken. Ich habe aus der 2021er Saison, glaube ich, gelernt, wo ich sehr, sehr viel nach Value gegangen bin und sehr, sehr viel Kyle Pitts und Ja'Marr Chase liegen habe lassen, die ich eigentlich sehr, sehr gern gemocht habe und wo ich mich zu sehr von, ah, ein Wide Receiver wird nie so viel wert, ein Tight End wird nie so viel wert, wie ein Running Back und bla, bla, bla. Ja, davon bin ich einfach jetzt weggegangen. Ich will jetzt die Spieler. Im Prinzip ist es vor allem deswegen, weil ich ja schon auch zum Spaß, muss ich sagen, Fantasy Spiel und Dynasty Spiel. Und es gibt halt, wenn ich mich bei einem Spieler getäuscht habe und sage, mei, ja gut, der hat halt jetzt nicht funktioniert, ich habe es falsch analysiert, ich habe trotzdem viel gepickt. Ja, okay, damit kann ich halt leben. Aber dieses, ich habe ihn nicht gepickt, weil der Value hat das gesagt und ah, eigentlich wollte ich ihn schon überall haben. Das ist wirklich ein Scheißgefühl. Das kotzt mich so an. Und deswegen lasse ich das einfach jetzt. Und ich weiß nicht, es kommt eh nicht dazu, dass ich in jeder Liga Traylon Burks habe, der so viel wert ist, oder Breece Hall. Dazu kommt es nicht. Also deswegen, so viel Value setze ich jetzt auch nicht in Sand, wenn ich dann für meine Guys gehe, wenn ich schon dran bin.
Ja, es gibt ja auch, also um das zu ergänzen, letztlich, es gibt ja auch immer in einer gewissen Range meistens mehrere Spieler, die man mag. Ne? Und
Ja.
deshalb, wie gesagt, variiert das eigentlich von Natur aus schon so ein bisschen. Natürlich, wenn ich jetzt eine Liga habe und sage, okay, ich habe jetzt einen Spieler schon sehr, sehr häufig und den anderen jetzt vielleicht gar nicht, dann kann es schon mal sein, dass ich dann auch sage, okay, davon habe ich jetzt genug, davon nehme ich jetzt nochmal ein. Ich würde aber grundsätzlich schon als Empfehlung geben, je nachdem, wie viele Ligen man auch spielt, also das gilt jetzt nicht für Leute, die 5 oder 6 Ligen spielen, da kannst du auch ruhig in 5 von 6, sage ich mal, deinen Guy auch haben. Das ist scheißegal. Aber wenn du jetzt so in die Range kommst, irgendwie ab 12 Ligen, 12 bis 20 Ligen oder sowas, dann würde ich schon empfehlen, nicht über 50, 60% Ownership zu gehen bei Spielern, weil wenn der Spieler sich halt verletzt, wenn der Spieler halt gambelt, wenn der Spieler halt irgendeine Scheiße baut, dann
Wenn der
ist.
Spieler
Ja, keine Ahnung, ne, so,
gambelt.
dann
Wie
bist du
geil.
halt immer gleich komplett im Arsch, ne,
Ja,
oder sich die
klar,
Achillessehne reißt oder
natürlich.
so. Das sind halt Sachen,
Ja.
das nervt halt und deshalb würde ich das halt empfehlen, zumindest mal so als Grenze anzusehen.
Ich glaube, es ist vernünftig. Aber ich muss schon sagen, ich achte echt nicht viel drauf. So. Und ich gucke gerade, was ist der wertvollste Spieler? Trey Lance habe ich in 46% meiner Ligen.
Ja, das ist. Ich sag mal so, ne, das gilt auch nur für wirklich wertvolle Spieler, was ich gerade gesagt habe, so die eine
Genau, ja.
Startup-ADP in den ersten 3 Runden haben vielleicht, so da würde oder 4 auch meinetwegen, da würde ich jetzt nicht mehr als 50, 60% haben. Bei allen anderen Spielern, die jetzt auch nicht so einen hohen Wert haben, ist es völlig egal. Bei Waiver-Wire-Spielern kannst du auch 100% Ownership haben, ne? Oder so Spieler, die so teuer
Ja.
sind wie Jacoby Myers oder puh, ne, das ist egal, das ist völlig egal.
Ja,
Nur so
völlig egal.
wertvolle Assets, die viel verlieren können, da
Ja.
würde ich halt empfehlen, so ein bisschen eben das Portfolio zu streuen.
Ist vernünftig, ist vernünftig. Das sind die, das ist doch an der Börse schon immer das Ding, das leichtest verdiente Geld ist, liegt in der Streuung, in der
Natürlich.
Risikominimierung.
Genau, das ist das.
So ist es. Dann die nächste Frage, die wir haben, ist von Svensson. Bestimmt schon mal gehört, dennoch bin ich daran interessiert. Wie viele Ligen spielt ihr durchschnittlich pro Jahr? Und vor allem, wie viele Championships, springen dabei im Schnitt für euch heraus? Ich glaube, du startest.
Ja, kann ich machen. Also, dieses Jahr, das ist tatsächlich eine Frage, die habe ich jetzt gar nicht, also beziehungsweise auf die habe ich mich jetzt gar nicht so
Ganz.
vorbereitet.
Ich kann es dir sagen, ich kann es dann starte doch ich.
Ja.
Ich habe 15 Dynasty-Ligen.
Ja.
Eine davon ist eine C2C, das heißt, da ist nochmal eine College-Liga dabei. Dann sind 16 sozusagen, die ich managen muss. Und dann kommen jetzt noch 4 Redraft-Ligen dazu, beziehungsweise 3 Redraft-Ligen. Und die eine ist die DFFL, diese DFS-Liga quasi, die wöchentlich draftet. Dann sind so gesehen 20, die ich jetzt dieses Jahr habe. Und ach so, wie viele Championships springen raus? Ja, das ist natürlich immer so eine, das variiert natürlich bei so einem Portfolio, wenn man das mal dann aufbaut und das mal, dass man nicht mehr zu viele Teams im Productive Struggle so im ersten Jahr oder zweiten Jahr hat, dann soll das natürlich schon, sage ich mal, mehr werden. Und mein persönlich gesetztes Ziel, wenn du eine 12er-Liga hast, dann wäre ja quasi, wenn du einfach ein total durchschnittlicher Spieler bist, gewinnst du jedes 12. Jahr eine Championship. So vom Gedankengang her, das wären dann irgendwie jetzt mal 8%. Und das heißt, mein Ziel wäre dann irgendwie, ich will das verdoppeln und ich will dann vielleicht jedes 6. Jahr ein Championship gewinnen. Ich will ungefähr in 16% meiner Ligen Champion werden. So vom Prinzip her irgendwie.
Ja, also ich habe jetzt gerade nochmal nachgezählt. Also bei mir sind es wohl 26 Gesamtligen. Ich glaube 20 Dynasty-Ligen, 4-mal Redraft, eine
Du
Keeper-Liga
spielst.
und ich glaube noch eine Baseball-Dynasty, die habe ich jetzt, glaube ich, extra gezählt. Ja, irgendwie so. Auf
Okay.
jeden Fall, und dann noch etliche einzelne Baseball-Ligen, die dazukommen und noch
Ja, okay,
andere
ja.
Ligen, die noch mitgemanagt werden und so weiter und so fort. Also ist auch schon oder teilweise unübersichtlich. Ja, das ist über die letzten Jahre immer von Jahr zu Jahr mal ein bisschen mehr geworden. Dann habe ich mal wieder welche rausgeschmissen und sowas. Irgendwann bin ich dazu übergegangen, keine Ligen mehr ohne Einsatz zu spielen. Das ist halt so, also wie ich jetzt eine, unsere Hörerliga ist jetzt ohne Einsatz, das ist okay, aber da geht es ja um die Ehre. Aber
Genau.
ansonsten ist bei mir alles mit Einsatz und Genau, davon, ich sag mal, die letzten.
Außer Bundesdown, außer der
Ja, gut, natürlich,
Bundesliga.
die jetzt auch nicht.
Ja.
Auch da geht es um Ruhm und Ehre, das sind ja so ein bisschen
Genau, ja.
Prestige-Geschichten.
Genau, richtig.
Nee, genau, und dann, also die letzten Jahre war ich immer so im Bereich, ja, 20, 25 Prozent Winrate. Also das ist so der, wo ich auch, also 20% will ich schon haben, ich gewinne.
Ja.
Wenn in dem Falle
Ja,
bei vier
ehrlich
Ligen.
gesagt, also ich habe mir dazu ehrlich gesagt weder Gedanken gemacht, wirklich jetzt da mich nachhaltig beschäftigt, was realistisch ist oder so. Und zweitens, also ich muss ehrlich sagen, ich track's auch nicht irgendwie, dass ich jetzt da so eine Excel-Liste hätte, wo quasi meine jährlichen Einsätze stehen, meine Ligen stehen, dann da, wie habe ich abgeschlossen, in welchem Status ist das Team, und so. Also, weiß ich nicht, es ist halt schon ein Hobby für mich und ich will auch damit jetzt keine Rendite erwirtschaften, sondern es geht ja, wenn dann, darum, dass man sagt, okay, man will halt gewinnen, aber
Ja,
jetzt ums Geld spiele ich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
also tatsächlich muss ich sagen, so ein bisschen ist das schon ein gewisser Anreiz, zumindest seine Einsätze fürs Folgejahr wieder rauszuhaben. Also finde ich, also das muss mindestens immer drin sein. Das ist für mich so, also das ist für mich immer so die Baseline.
Okay,
Also das
ja.
war die
Ja,
letzten Jahre auch, also immer bei Weitem der Fall. Kommt natürlich auch immer darauf an, was für Ligen du gewinnst, mit was für einem Einsatz, ne? Spielt sicherlich
klar,
da auch
eben.
mit rein. Und
Ja.
ja, das ist alles okay.
Ich denke mir nur, ey, also was ich Zeit in Fan wenn ich Fantasy Football einfach aufhören würde, würde ich mir so viel Zeit gewinnen. Da kann ich so viele Tennisschläger beseiten in der Zeit, wenn ich das machen will, wenn ich Geld verdienen will.
Ja,
Da
das
brauche
steht
ich das,
im.
also das, was ich da verdiene, ist gar nichts. Das
Also.
ist ein ganz magerer Stundenlohn, auch wenn ich alle Ligen gewinne.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, also Stundenlohn, darüber brauchen wir nicht reden, der wird im sehr niedrigen Cent-Bereich
Das
liegen.
ist deutlich, deutlich unter Mindestlohn.
Wollte ich gerade
Liebe
sagen.
SPD, was ist mit meinem Stundenlohn für Fantasy?
Ja, das ist.
Wo ist der? Wo ist der bei 12 Euro?
Also ich glaube, der ist sogar in den Billiglohnländern unter dem
Ich glaube,
Lohnniveau. Also ja,
ja, das
dementsprechend,
ist true.
darum, wie gesagt, es geht sicherlich nicht darum, jetzt damit. Hier horrende Gewinne zu erzielen. Das stimmt schon.
Ja. Gut. Tinosaurier fragt, nur um zu erfahren, wie off ich eurer Meinung nach war, welchen Spot würdet ihr in einer JIT-Settings Redraft-Liga wählen? Also Superflex, PPR, Tight End Premium, 10 Starter. Phil, wen, also wo, an welchen Spot setzt du dich denn?
Wenn ich als Erster hätte wählen dürfen, dann hätte ich, glaube ich, den dritten Spot gewählt. Ja, vielleicht auch den vierten Spot gewählt. Ja, sowas in der Richtung.
Hast du irgendeine Begründung dafür? Warum?
Ja, ach so. Weil ich dann noch einen der Top-Quarterbacks bekomme. Den würde ich ganz gerne in der Superflex-Liga schon haben. Das ist immer eine gute Foundation. Und ja, dementsprechend würde ich damit starten. Tatsächlich bin ich aber, und also ich bin in der Liga auch vertreten, deshalb, ich habe den siebten Spot. Wir haben die Regelung praktisch, der Topscorer des Vorjahres oder die besten Scorer, der beste Scorer darf zuerst wählen aus allen Ligen und dann so weiter runter.
Du warst der Letzte, oder, der wählen durfte.
Bitte.
Du hast dich ja nun mal über den Champions League Titel qualifiziert und gar nicht über den
Ja.
normalen
Und
Weg,
ich war
oder?
der Siebte, der wählen durfte.
Echt?
So.
Oh, okay. Das heißt, es sind, obwohl du dich quasi nicht über das Ligensystem qualifiziert hast, trotzdem, also quasi warst du siebtbester Scorer.
Ja, glaube schon. Also ich müsste
Da
jetzt
siehst du
liegen
mal, wie
auf.
kompetitiv diese scheiß JIT 6, JIT 3 ist, Alter. Das
Ja.
ist wirklich, es ist ein hartes Pflaster, JIT 3.
Ja. So, und genau, Tino hat die 10 gewählt. Tatsächlich. Er war der Erste
Okay.
übrigens, also Glückwunsch an der Stelle zum
Ja, genau.
Topscorer im
Ja.
Vorjahr. So, und wie findest du den Spot denn?
10 hätte ich auf keinen Fall genommen. Ich tue mir schwer, Redraft Superflex spiele ich halt nicht. Klar ist das beste Format aus meiner Sicht für Dynasty. Für Redraft sehe ich das anders, weil da finde ich die Strategien in der One-QB fast cooler sind. Aber unabhängig davon wäre mein 101 aus dem Gefühl raus, ohne mich damit befasst zu haben, eben trotzdem CMC, ehrlich gesagt. Und ich würde mir ADP anschauen und würde sagen, okay, wenn CMC da einfach auch nicht der First Overall ist, dann setze ich mich nicht an den. Aber ich setze mich dahin, wo ich sehr sicher bin, dass ich CMC bekomme. Und da picke ich ihn dann.
Ja, ist ein faires Argument. Ist ein faires Argument.
Genau. Dann die nächste Frage kommt von GoDevil und er sagt: Woran orientiert ihr euch bei einer CFF-Liga, wenn ihr das wöchentliche Line-Up erstellt? Habt ihr eine Seite für Projected Points oder basiert ihr das ausschließlich auf vergangene Spiele und News? Das ist für mich sehr einfach zu beantworten. GoDevil, ich weiß es nicht. Es ist meine erste College Fantasy Football Liga Saison und ich wollte jetzt halt einfach den Ball hier zu Phil spielen und sagen: Phil, wie machst du das, damit ich was dazu lerne, wie man ordentlich sein College Fantasy Team sein Line-Up stellt, denn diese Woche ist Woche 1 im College Fantasy und ich habe so in Fantrax geschaut, als ich diese Frage gelesen habe, dachte ich mir: Scheiße, Alter, ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt auch mache.
Ja, also da muss ich dir ehrlich sagen, ich habe morgen 8 Stunden oder 7 Stunden Autofahrt vor mir und da werde ich mal ein bisschen recherchieren, weil mir ging es nämlich haargenau, also GoDevil an der Stelle, danke, dass du uns vorbereitest oder uns zwingst, uns vorzubereiten. Ich habe heute mal über Tag mal so ein bisschen gegoogelt, aber so richtig was gefunden habe ich auch noch nicht und werde da morgen mal nochmal ein bisschen genauer nachschauen. Wenn ich was finde, weil ihr Konkurrent seid, werde ich es euch natürlich nicht verraten, ist ja klar.
Ah, du
Naja,
machst das auch für die anderen, die zuhören. So musst du das doch verstehen.
okay. Naja, aber ansonsten kann man eigentlich im Prinzip, was man schon machen kann, ist halt eben CFF-Podcast. Gibt es da auch von C2C beispielsweise einen, der gehört da zur Podcast-Gruppe. Ich glaube, Chasing the Natty heißt der. Da kann man mal reinhören, da gibt es ein paar Tipps dazu. Und sonst, es gibt ja schon auch ein paar College-Football-Podcasts, ne, wo man halt schon auf jeden Fall Infos bekommt. Auch auf der, wenn man dann Zugang hat, C2C-Seite. Ich müsste mal, oder wäre auch mal interessant, CFF, PFF, ja, College vielleicht,
College,
ne? Wäre so meine Idee, da würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal gucken. Und ja, ansonsten natürlich, ich sag mal, die Stars aus dem Vorjahr sollten sowieso aufgestellt sein, ne? Das ist, glaube ich, so ein paar Spieler gibt es halt, die man so oder so aufstellt.
Ja, also es ist echt, also ich finde es echt krass spannend. Das ist gut, mein Team ist nicht so aufgestellt, dass es dieses Jahr gewinnen muss. Das war auch mit ein bisschen Absicht, weil ich wirklich einfach viel zu wenig Erfahrung habe. Und da ist es, glaube ich, vernünftiger, erstmal sich ein Team zu draften, das mehr Richtung NFL-Success und dann College-Success vielleicht im nächsten Jahr schielt. Sonst, du willst kein Win-Now-Roster da in den Sand setzen, weil du einfach falsch aufstellst. Also wir lernen dazu, GoDevil. Frag uns das doch im nächsten Mailback 2023. Oder im ersten Mailback 2023, was wir mitgenommen haben aus der College-Saison.
Ansonsten vielleicht auch die Discords von den so einschlägigen Seiten da
Ja.
sind bestimmt auch zu empfehlen. Da kriegt man bestimmt auch Start-Sit-Advice, denke ich.
Das stimmt. Aber das ist dann immer das geilste Start-Sit-Advice und du, das sind ja also im College Fantasy oder bei uns in der C2C, das sind ja 45 Mann, die du da drin hast erstmal. Klar, da startest du, ein paar sortierst du standardmäßig aus, aber du brauchst jetzt auch, glaube ich, die bedanken sich auch, wenn du dann so, hey, welchen dieser 17 Wide Receiver soll ich starten? So, fick dich, Alter. Mach deine eigene Research, ey. Das ist dumm.
Ja, gut, das ich glaube, da, ich sag mal, ein bisschen Hintergrund sollte man vielleicht dann oder sich schon mal
Ja.
selber erarbeiten, wie immer, ne?
Das stimmt. Genau. Das ist true. Gut, okay. Jetzt aber weiter zur nächsten. Wir sind jetzt erst beim zweiten, ja, wie sagt man,
Rubrik,
Themengebiet. Zweite Rubrik, Dynasty allgemein und da fragt Tinosaurier, könnt ihr vielleicht in der nächsten Folge etwas dazu sagen, wie ihr dazu steht, eine Dynasty-Liga möglichst kurz vor der Saison draften zu lassen, also Anfang September, und den Draft mit einem Two-Minute-Timer durchzuführen? Phil. Achso, ganz kurz, Hintergrund. Leute aus meiner Casual Home League wollen eine Dynasty gründen und argumentieren, das wäre ja der beste Einstieg für eine Dynasty. Ist das der Fall, Phil?
nein. Wir wollen, also ganz kurz, und da ist auch wirklich ein Riesenunterschied. Wir haben vor der Folge, glaube ich, kurz drüber gesprochen. Ist ein Riesenunterschied. Dynasty liegen Slow Draft gerne, weil man eben Zeit für Verhandlungen braucht. Man Picks tradet und da in der Regel auch kein Stress entsteht, weil man relativ früh den Draft eben beginnt, nicht 3 Minuten vor der Saison. Im Vergleich dazu Redraft-Liga immer gerne. Live-Draft, 60 Sekunden Timer, ab dafür, Stunde ist das alles erledigt. Ich glaube, das ist auch für alle cooler, weil man da eh keine Trades in der Regel hat. Ja, dann ist die Liga, das erfordert schon ein bisschen Research auch und vor allen Dingen, wenn man, je nachdem wie tief das Lineup ist, braucht man natürlich auch für einen Dynasty-Liga-Draft bei 2-Minuten-Timer auch durchaus mal 2, 3 Stunden. Ne? Das kommt auch noch hinzu. Also von daher ist nicht zu empfehlen und eher im Sommer, wenn nichts passiert. Ich sag mal, jetzt kann ja auch stündlich was passieren. Das kommt auch noch hinzu. Wenn ich dann während des Drafts auf einmal wird Brian Robinson angeschossen, wie wir es jetzt haben, dann ist das natürlich auch irgendwie ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, muss man sagen.
Ja, absolut. Ich finde aber das einzige Gegenargument, sage ich mal, dazu ist aus meiner Sicht also in dem ersten initialen Startup für jemanden, der keine Erfahrung damit hat, ist jetzt dieses Pick-Trading wahrscheinlich auch nicht so entscheidend und vielleicht sogar besser, wenn es dann nicht stattfindet, wo dann nur ein Experte wie Tinosaurier wieder drin sitzt, der alle fließt. Und dauernd downtradet und sich dauernd holt und noch die Future Picks mit abgreift und so weiter. Da ist vielleicht vernünftig, eben erstmal so ein normalen, bekanntes Terrain irgendwo zu setzen. Meine erste Dynasty war auch so eine 2-Minuten-Timer, halt so eine, genau dieses Setup, was Tinosaurier hier anspricht. Einfach kurz vor Saisonbeginn, zack, wir draften einfach das Ding. Ich hatte halt Bock drauf. Geil mit dem Cheat-Sheet von Fantasy Pros vorbereitet. So richtig super.
Ja,
Runde 5 eine Kill Harry gedraftet.
man sieht
Wie
ja,
es sein muss.
man sieht ja, wo dich das hingebracht hat. Also fang bloß
Ja,
nicht so an.
richtig. Ja, ja, genau. Deswegen, es ist nicht so schlimm, wenn man das macht. Und man muss halt wissen, dass es für die Leute eben der erste Ding ist. Und du kannst nicht mit der Erwartungshaltung hingehen, dass das, was für dich natürlich als erfahrener Dynasty-Spieler das richtige Setup ist, auch das richtige ist für so jemanden. Der muss Erfahrungen sammeln und viel, viel lernen, macht Fehler. Also, es ist auch nicht so dramatisch, so anfangen. Es ist erstmal zum Hörner abstoßen. Ich finde an sich, wenn die Leute sagen, boah, nee, auf so einen Slow Draft und hin und her, die haben dann nach kürzester Zeit keinen Bock mehr drauf, dann ist auch nicht das Richtige. Also, irgendwo ein Mix muss es sein und ich würde es gar nicht so sehr verteufeln, wie das jetzt vielleicht, also wie ich es sonst natürlich tun würde, wenn wir jetzt alle nochmal eine neue Dynasty anfangen. Wo wir sagen, okay, meine ich natürlich nicht das Setup.
Ja, finde ich auch.
Gut.
Das Argument ist okay. Also finde ich auch gar nicht so ein verkehrtes Argument aus deiner Sicht.
Der nächste, der eine Frage gestellt hat, war GoDevil und er sagt, könnt ihr bitte erklären, was mit Productive Struggle gemeint ist und wie man damit umgeht? Ich lese das immer mal wieder hier und da und würde es gern verstehen, was dahinter steckt.
Flo hat es heute auch schon
Ich glaube, ich
fünfmal
bin dran.
benutzt oder sowas,
Ich habe
dementsprechend.
es auch schon, ja. Ich glaube, ich habe es erst einmal benutzt, aber also, ja, wer weiß es schon. Ihr könnt ja so einen Productive Struggle Counter im Discord machen. Es ist einfach nur die Strategie, dass man sagt, ich kenne es vor allem als Startup-Strategie, dass man vor allem auf junge Spieler setzt, das erste Jahr auf jeden Fall mal puntet, gar keinen Wert darauf legt, wie da die Produktion ist. Es geht nur um Wertsteigerung und im Idealfall sammelst du noch viele Future Draft Picks ein und dein eigener Draft Pick wird sehr früh sein im nächsten anstehenden Rookie Draft und damit erhöhst du nochmal den Value deines Teams. Das heißt, Value Gewinn steht im Vordergrund und dann, wenn du den Value zusammengesammelt hast, dann steigst du ein in diese Dynasty quasi oder in den Contender Modus und hast dann den Rest der Liga quasi schon Value-wise abgehängt in Anführungszeichen.
Ja, genau richtig erklärt. Genau, das ist mal eine Strategie, die hat, glaube ich, Ryan McDowell, das ist der Gründer von DLF, also Dynasty League Football, der hat da mal einen Artikel drüber geschrieben und das so eben so benannt. Und das, seitdem
Ja.
heißt es, glaube ich, oder wird es halt häufig so genannt. Im Prinzip ist das eine gängige Strategie.
Ja, die in der Vergangenheit extrem gut funktioniert hat, muss man sagen. Da war das halt noch wirklich eine Außenseiterstrategie und mittlerweile versuchen das alle zu einem gewissen Punkt oder zu viele. Es ist nicht mehr so ein großer Vorteil einfach, weil es an und für sich sehr, sehr leicht ist, im Startup dadurch viel Value zu generieren.
Ja, Wie gesagt, sollte immer, also mittlerweile sind die anderen Mitspieler in der Regel besser geworden und deshalb klappt es halt nicht
Ja,
mehr so gut.
das stimmt. Die nächste Frage kommt von Ivan Sorensen und er sagt, vor der Saison im Ich kann die Playoffs schaffen, die Liga ist ausgeglichen, es gibt 6 bis gute 8 Teams-Modus. Wann fangt ihr an, euch Sorgen zu machen, beziehungsweise welche Indikatoren bringen euch zum Retooling oder ähnliches, also oder Rebuild?
Ja, also wenn du eine Gruppe aus eben genannten 6 bis 8 gute Teams hast, dann wird sich irgendwo, ja, werden sich erstmal die ersten verabschieden, wenn sich da der erste Star Running Back beispielsweise oder Star Quarterback verletzt, dann ja, wird es da Spieler geben, die eher eine Enttäuschung sind, sich als das, nicht das, als das entpuppen, was man vorher denkt. Und da verabschieden sich schon einige. Für mich immer so ein Indikator, natürlich, wie ist der Saisonstart gelaufen, dabei aber nicht nur der Blick auf die Siege und Niederlagen, sondern auch, okay, wie waren auch die Potential Points? Also habe ich jetzt irgendwie, war ich eigentlich der beste Scorer der Liga, ist es einfach nur schlecht gelaufen, Matchup-Pech gehabt, oder ist es halt wirklich, bin ich auch, was die Potential Points angeht, schlecht und sollte vielleicht einfach besser sagen, komm, es wird vielleicht doch nicht dieses Jahr was. Und da würde ich dann einfach drauf gucken und auch auf die Gegner gucken und dann entscheiden.
Ja, und also ich glaube dann auch noch, ich gucke mir halt auch noch an, hey, mein Team overperformt gerade oder nicht. Also ist das, wie ich quasi Punkte mache? Bin ich super touchdown-dependent zum Beispiel? Und eigentlich ist das Team aber sehr wenig tief und jetzt habe ich schon Verletzungen und so. Und also es kann sogar mal darüber hinausgehen, dass dein Rekord durchaus gut aussieht und du vielleicht dann, ich verabschiede mich trotzdem draus und denke mir, ah, ich glaube, das kann ich nicht durchziehen. Ich versuche jetzt nicht auf Druck quasi hier so Sechster zu werden. Wenn ich da so, ich bin gerade Fünfter und boah, das lief bisher alles echt super rocky und ich habe echt Glück gehabt, boah, dann bin ich auch sehr schnell dabei, das einzureißen. Da bin ich, glaube ich, relativ hart in der Entscheidung.
Ja, ich glaube, ich nicht. Ich
Ja,
nehme
ja.
dann, manchmal probiere ich dann einfach nochmal eben das Glück mitzunehmen und mache dann vielleicht nochmal ein paar
Ja.
Moves, womit ich mich nochmal verbessere. Ja, das
Klar, kann man auch
ist
machen.
halt eine
Ja.
Line. Da muss man, ich glaube, da gibt es auch
Ja.
nicht den einen richtigen Weg. Da muss man schon für sich selber
Genau.
entscheiden, was man
Ja.
möchte, was man auch so für ein Typ ist.
Ja. Es gibt nicht den richtigen Weg, aber Phil macht 20 bis 25% Championships. Also hört einfach auf ihn, was er macht. Das bringt euch weiter in den Earnings und den Career Records. Die nächste Frage, die wir haben, kommt wieder von Tinosaurier. Da haben wir jetzt nochmal zwei von ihm. Zuerst, wie sucht ihr Ligen aus, beziehungsweise stellt fest, dass ihr sie verlassen wollt? Was sind ausschlaggebende Faktoren für euch in der Evaluation einer gegebenenfalls zu verlassenen Liga? Cuttet ihr eine Liga gegebenenfalls auch einfach, um eine selbstgesetzte Grenze nicht zu überschreiten? Muss ich starten? Ich glaube, ich starte, gell? Ja. Also wie stelle ich fest, gibt es verschiedene Faktoren. Erstens, Inaktivität der Mitspieler stört mich. Wenn ich das merke, dann würde ich nach einer Zeit eben mit dem Gedanken spielen, sie zu verlassen. Du hast vorher den Faktor Buy-in schon fallen lassen. Das ist natürlich auch was, wenn man dann viele hat und sich denkt, mei, wo muss jetzt diese Free League echt noch sein? So, ich glaube, ich habe auch gar keine mehr, ehrlich gesagt, das, und würde auch keiner beitreten. Cuttet ihr eine Liga auf der anderen Seite, um eben wieder runterzukommen und weil man sagt, also klar, wenn ich jetzt sage, boah, scheiße, das hat mich jetzt überfordert, ich muss, dann muss ich ja, das hilft ja nichts, dann muss ich es ja wieder reduzieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, hey, ich habe 18 Ligen, ich will aber nur 16 spielen, deswegen schmeiße ich zwei raus. Das macht ja keinen Sinn. Also, nee, dann von dem her, ist mir bisher zumindest nie passiert und habe ich auch nicht vor, das irgendwie irgendwann mal zu machen. Jede Liga, in die ich reingehe, gehe ich mit der vollen Überzeugung rein, dass ich die jahrelang spielen werde.
Ja, das grundsätzlich natürlich immer, ne, dass man sollte jetzt nicht dieses Prinzip, ich join jetzt mal 1000 Ligen, weil ich so gerne drafte, dann spielt Bestball oder macht Mock Drafts.
Ja.
Ja, ansonsten, klar, Inaktivität für mich auch immer oder auch so überhaupt keine Liga-Aktivität, so, da gibt es halt auch schon echt ein paar Ligen, wo man dann nochmal gucken muss. Und wo man sich dann hinterfragen muss, okay, macht das Spaß, macht das keinen? So, für mich richtig krasse Punkte sind einfach irgendwelche komischen Commishes, die Scheiße bauen, also indem sie, keine Ahnung, irgendwelche Regeln changen und solche Sachen, also was schon dubios ist, so, da wäre ich halt sofort raus. Ansonsten, ja, Rule Changes werden für mich halt auch teilweise, also je nachdem, was es ist, können ein ausschlaggebendes Kriterium sein, eine Liga zu verlassen. Ja, also und Downkarten, ja, wie gesagt, die Free Leagues oder die mit geringem Einsatz, da kann es schon sein, dass die dann mal irgendwann dran glauben müssen. Das kann eben durchaus sein. Einfach auch, weil mir da manchmal dann auch einfach die, ja, also die Leute es einfach nicht ernst nehmen, ne? Wenn dann irgendwie 10 Euro im Jahr on the line sind, dann wird es halt teilweise so, kommt man da auf keinen grünen Zweig.
Nächste Frage von Tinosaurier ist, wie geht ihr mit League Mates um, mit denen ihr partout nicht auf einen Value-Nenner kommt? Also wirklich so gar nicht. Ich meine Proposals à la, ich gebe dir Diontae und einen Second für deinen Jefferson. Oder ich kaufe dir Fournette und Connor für einen 23 Second und Third ab. Late jeweils. So. Phil, was machst du, wenn du nur so, sag ich mal, Scheißangebote bekommst?
Ist mir egal, wäre schön, wenn ich mal das Angebot bekommen würde. ja, mein Gott, ne? Also, ich sag mal, das sind jetzt natürlich keine Deals, die man annimmt, die du da jetzt mal als Beispiel genannt hast, aber kann man dem anderen auch sagen, ne? Also, du, ich habe auch Leute dazwischen, Angebote dazwischen, dann probiert einer wieder den Karren voller Mist abzuladen und dann sagt man, ey, pass auf, du, da kommen wir nicht auf einen Nenner, da kannst du noch 10 Spieler reintun in den Deal und dann trotzdem wird es kein Deal sein. Und also ich bin da auch selber schmerzfrei, ich mache auch viele Angebote und da wird auch sicherlich der ein oder andere schon mal gesagt haben, boah, nee, ist nichts für mich oder das lehne ich halt ab. Ja, ist okay, ne? Oder also immer. Gut ist natürlich immer dem Gegenüber Feedback zu geben. Pass auf, das und das stört mich, das will ich nicht oder ich gebe den Spieler nicht her oder ich gebe den nur bei einem sehr guten Angebot her, bla bla bla. Dass man dem Feedback gibt. So, ne? Das fehlt mir halt auch oft und das ist auch ein Fehler, den meiner Meinung nach viel zu oft gemacht wird, so überhaupt kein Gegenangebot zu machen oder einfach zu sagen, ey, nee, den Spieler, der kannst du dich dreimal im Kreise drehen, den werde ich dir trotzdem nicht traden. Oder nur. Den sehe ich viel höher, so das ist halt immer schon einigermaßen, also hat Vorteile, das so zu machen. Und im allerschlimmsten Fall, wenn dir einer 20 scheiß Angebote schickt und du sagst, boah, Alter, mit dir komme ich überhaupt nicht klar und das passt alles nicht, dann antworte einfach nicht mehr oder sowas. Also das sind natürlich Extremfälle. Ich habe auch League Mates, wo ich weiß, das lohnt sich nicht mit denen über irgendwas im Bereich Value zu diskutieren, weil ich weiß, seine Meinung ist nicht meine Meinung und wir liegen da so weit auseinander, da kommen wir dann auch nicht auf einen Pfad und dann ist das auch in Ordnung. Dann kann man ein Angebot machen und wenn dann schon gleich, dann weißt du, okay, die Verhandlungen führen ins Nichts, lassen wir es.
Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt vorhin, ich habe heute mal wieder ein Trade-Angebot bekommen. Wollte mir jemand Mecole Hardman verkaufen und dafür Romeo Dubs kriegen. Also ist halt, ich habe jetzt da nicht überlegt, das anzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass es Sinn macht, wirklich in eine Verhandlung einzusteigen, aber ich werde mich auch einfach melden und sagen, ja du, Dubs ist für mich deutlich mehr wert als Hardman. Wenn du Dubs willst, dann musst du ein anderes Angebot machen. Aber ja, also no hard feelings so, dann im
Ja,
Großen und
sowieso
Ganzen. Es
nicht.
ist halt dann so. Also
Sowieso nicht. Also,
passt schon.
man kann natürlich, wenn ein Angebot halt völliger Quatsch ist, so, dann kann es auch bei mir durchaus sein, dass es dann mal einfach ein GIF mit rollenden Augen zurückgibt oder irgendwie sowas. Oh. So, dass.
Ich schicke da eigentlich gerne mal drei lachende Smileys einfach, wenn da so ein richtiger Quatsch kommt.
Ja, wie gesagt, ich bin da eher der GIF-Typ. Bei mir gibt es dann.
Ja.
Gibt's dann so, da gibt es so dieser Blick so mit von unten so und dann so zur
Ja.
Seite gehen.
Ja.
Oder Michael von The Office.
Ja, ich
Hell
weiß,
no.
ich, ja,
Und so was. Oder die traurigen Smiley, dieses traurige Gesicht. Ja, da kann man muss damit einfach witzig umgehen, finde ich. Das ist der richtige
ja, denke
Ansatz.
ich
Man
auch,
muss da
ja.
jetzt nicht irgendwie butthurt sein oder sowas, nur weil einer ein schlechtes Fantasy-Trade-Angebot gemacht hat.
Sehe ich auch so. Das bringt auch einfach nichts. Einfach, ja. Weiter geht's. Und wie gesagt, froh sein, wenn schon mal jemand überhaupt einen Deal
Ja,
anbietet.
genau.
Ja, ist das schon mal der richtige Schritt an und für sich. Die nächste Frage, die kommt. Und jetzt sind wir im Bereich Buy Sell. Haben wir zwei Fragen. Einmal von Take Some More. Ihr hattet ja Buys und Sells für Contender und harte Rebuilder vorgestellt. Habt ihr auch Tipps für Teams, die vielleicht jung und talentiert besetzt sind, aber kommende Saison realistisch betrachtet irgendwo im Mittelfeld landen?
Ja,
Ich glaube, du bist dran,
achso, ich
oder?
bin
Oder
dran.
bin ich dran? Nee. Ja, ich glaube schon, oder?
Ja,
Ja.
gut, ich kann anfangen. Also ich habe einfach nur mal zwei Stück hier aufgenannt oder aufgeschrieben, die wir auch, glaube ich, schon beim Rebuilder hatten, aber DK Metcalf und Deshaun Watson hätte ich jetzt hier so als Kandidaten für so ein Team.
Ja. Ich wäre tatsächlich dran gewesen, I'm very sorry. Das habe ich natürlich verkackt.
Ah.
Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, ich finde es. Also vom Prinzip her, Texamore, halte ich eher an die Rebuild-Folge.
Ja.
Also die Buys für die Contender, die machen keinen Sinn. Die für die Rebuilder machen zum Teil Sinn. Aber du musst halt nicht ganz so extrem sein vom Ansatz her, die alle Producer, sage ich mal. So, wir haben ja zum Beispiel gesagt, Wide Receiver über 26, weg damit. Das muss halt im Zweifel dann für dich jetzt nicht gelten. Das heißt, so ein bisschen halt mit Fingerspitzengefühl jetzt rangehen. Es gibt aber nicht, für mich gibt es kein Target, das für einen Retooler interessant ist, das für einen Rebuilder völlig uninteressant ist. Weil immer irgendwo ein Value-Gewinn müssen wir schon sehen in dem. Sonst kaufe ich ihn ja als Retooler auch nicht.
Ich finde tatsächlich Calvin Ridley wäre vielleicht, den hatten wir glaube ich auch in der Rebuild-Folge zwar auch drinne,
Ja,
aber der wäre hier
ja.
schon ganz interessant zu nennen, weil ich sag mal, für einen Rebuilder da haben wir ja auch glaube ich ein bisschen drüber diskutiert,
Ja.
ist es, also da kannst du halt die Production, die er vielleicht im nächsten Jahr dann auflegt, schon dann auch gebrauchen, mehr als
Ja.
vielleicht, weil auch wenn er nicht den größten Value-Gewinn erzielt.
Fair. Gutes Beispiel. Also jetzt wirklich, da hast du jetzt noch einen Spieler gefunden, der genau da reinpasst. Da gibt es echt, glaube ich, nicht viele. Müsste man jetzt lange überlegen, ob man noch jemanden findet, aber der war nice. Ja, sehr gut. Gutes Beispiel für diesen Spieler, der da in das Fenster passt. Dinosaurier fragt als angenommener Contender, lieber Freiermuth als zweiten Tight End hinter Pitts behalten oder Freiermuth zu Ertz plus X machen. Und wer was könnte, sollte das X etwa sein. Also, ich mache auf jeden Fall Ertz plus das X draus aus Freiermuth, weil warum sollte ich den hinter Pitts da irgendwie sitzen lassen? Es ist ja ein Tight End, der eher von seinem Value lebt, weil er jung ist und Entwicklungspotenzial hat. Aber warum, also ich finde als Backup nicht der Richtige. Ja, was sollte das X sein? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, in Tight End Premium Ligen kannst du für Freiermuth vielleicht schon einen 24 First manchmal bekommen. Ich glaube, da ist der Value, der Hype schon durchaus da gewesen. Und von dem her, Mai, was und Ertz ist so ein Second, schätze ich mal, wert. Irgendwie halt ein Second dazu würde ich wahrscheinlich versuchen zu bekommen. Und damit wäre ich dann auch völlig fein und fände ich geil. Aber generell auch, warum überhaupt, wenn du Pits hast, zu Ertz traden? Das finde ich halt auch irgendwie fraglich. Warum nicht einfach einen ganz anderen Weg gehen? Für die eine Woche, wo Pits verletzt ist, weißt du, dann hol dir halt einen David Njoku zum Beispiel oder keine Ahnung, ein Gerald Everett, der muss ja dann auch bloß in der einen Woche zufällig einen Touchdown fangen, dann passt das auch. Aber so einen richtigen Backup für Kyle Pitts, dessen Production wirst du jetzt nicht auffangen, oder, also, weißt du, mit dem Backup, den du da holst.
Ja, gut, aber Ertz, also ich finde Ertz ist schon gut und günstig, ne? Also also
Klar.
ich sehe den halt schon irgendwie als Tight End 5 oder so die Saison beenden und oder 6 und glaub, dass das schon eine gute Sache ist, den als Backup zu haben.
Ja, willst du es nicht, also keine Ahnung, willst du halt lieber den Tight End 6, sag ich mal, oder kaufst du dir nochmal günstig den Wide Receiver, weiß ich nicht, 28 zum gleichen Preis, der alt ist.
Ja.
Also Adam Thielen oder Zach
Ja,
Ertz
aber dann
so dazu
kauf
holen.
doch für Freiermuth, Thielen und Ertz im Paket als
Ja,
Contender.
auch okay, auch okay. Ich sage, ich glaube, Ertz, wenn du Pits hast, dann brauchst du ja Ertz, die Production von Ertz nicht zwingend.
Nee, aber dann hat sie auch kein anderer, ne?
Ja,
Also, ja.
auch wieder gut. Ja. Stimmt auch wieder.
Also.
Das ist natürlich ein fairer Punkt. Kauf alle anderen Teams leer. Mit Producer.
Der FC Bayern,
so wirst du.
deiner Liga. Oh, jetzt habe ich was gesagt. Jetzt wird hier M2P.
Du, solange
M2P
ich,
heißt er, glaube ich, ne? Also M2P.
Martin 2 Peters, Alter. Ey, habe ich den eigentlich hier schon im Podcast verwarnt, öffentlich? Junge, ich war so kurz davor, den ersten Bann auszusprechen. Hat einfach da von den, von den Roten ein GIF reingepostet. Also, wenn ihr es euch mit mir verscherzen wollt, dann geht diesen Weg. Das hat nichts in meinem Discord verloren. Wirklich nichts. Könnt ihr irgendwo anders machen, aber nicht da. Gut, nächste Kategorie. Preseason bzw. Draft. Dead Boy fragt, welche gecutteten, merkwürdiges Wort, sagt er, stimmt, vor allem Rookies und junge Spieler haben für euch die größten Chancen, vom Talent und ihrem Auftreten in der Offseason, also wahrscheinlich Preseason her, schnell ein neues Team zu finden, beziehungsweise auch am ersten Fuß in der NFL zu fassen. Phil, möchtest du starten?
Kann ich gerne machen. Ja, ich habe mich schon ein bisschen schwer getan, also so richtig hyped war ich da jetzt aufgrund der Kandidaten nicht. Ich würde einfach mal Kevin Harris reinschmeißen, Running Back, der von New England gecuttet wurde. Ich weiß gar nicht, ob der von irgendjemandem geclaimed wurde, ich glaube nicht. Gut, landet dann wahrscheinlich da erstmal auf dem Practice Squad. Ja, muss man sehen, aber das wäre ein Spieler, den wir auf jeden Fall pre-draft einigermaßen mochten. Und ja, deshalb mag ich ihn vom Talent her zumindest mal. Ich erwarte jetzt eigentlich von niemandem, der gecuttet wurde, noch irgendwelche großen Sachen, aber vielleicht, ja.
Also vor allem, jetzt wird hier auch noch, Dead Boy, du erwähnst auch noch das Auftreten oder also quasi die Performance in der Offseason und Preseason. Wenn diese Spieler gecuttet werden, dann waren sie nicht so gut. Also das ist schon auch hart, wenn du da gecuttet wirst. Dann warst du jetzt wirklich kein Star des Training Camps. Von dem her, es ist bei allen sehr unwahrscheinlich, dass sie Fantasy-Relevanz mal haben. Ich habe jetzt mal alle, ich bin wirklich durchgegangen durch die Cut-Liste. Das sind jetzt die Spieler, die ich überhaupt considern würde, quasi sie in mein Roster zu holen. Und die sind jetzt in absteigender Wichtigkeit sortiert, beziehungsweise absteigender Wahrscheinlichkeit, dass sie mal irgendwie Fantasy-relevant werden. Sony Michel, Kenyon Drake, Kevin Harris, Jerrion Ealy, Abram Smith, DeSean Corbin, Tyler Goodson, Derek Gore. Ja. Beim ganzen Rest reiche ich nicht mal ein Claim ein, wenn ich wirklich, also ich weiß nicht, wie sehr am Sack mein Team sein muss, dass ich bei den anderen dann noch überlege.
Ja, Tyler Goodson ist tatsächlich auch echt ein interessanter Kandidat. Also den habe ich auch noch aufgeschrieben. Und das wäre vielleicht sogar, wenn ich jetzt ranken müsste, ich habe jetzt Harris einfach mal aus dem Kontext gegriffen, aber das wäre vielleicht echt der Kandidat, dem ich noch das höchste, also die höchste Rolle da zuordnen würde.
Mit Michelle und Drake habe ich natürlich Wets dabei, die zählen nicht so richtig, also von dem her klar, wir können uns wirklich, also wenn wir sagen Rookies,
und die sind,
dann sind es bei mir noch fünf.
Die sind ja auch
sechs.
Die sind ja beide jetzt schon unter Vertrag, ne? Also
Michelle und Drake? Ja, Michelle, gut, bei den Chargers, wo ist denn Drake hingegangen?
Ravens.
Ah ja, alles klar, dann ist auch der Mike Davis Value mal wieder im Arsch.
Der hatte
es da mal einen gab.
Also genau eine Woche Best Ball Value.
Ja.
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 Okay. Genau.
Gut, aber ja, wir müssen einfach sagen, es spielt wahrscheinlich überhaupt keine Rolle, wen ihr davon irgendwie mal claimt. Es sind die letzten Roster-Spots irgendwie, die man halt so in sehr tiefen Ligen als Rebuilder hat.
Ja, das ist korrekt, genau.
Gut, die nächste Frage kommt von Marte. Und er sagt, mit den Eindrücken von Training Camp und Preseason, welche Rookies würdet ihr im Vergleich zu eurem Pre-Rookie-Draft-Ranking, also Post-NFL-Draft und dann Pre-Fantasy-Rookie-Draft, Ranking als größte Riser und Faller einordnen?
Ja, ich würde das ganz gerne jetzt auch verknüpfen mit der nächsten Frage, weil die ziemlich ähnlich sind eigentlich. Dann kommen wir das.
Sehr gerne. Hermann Duhn fragt nämlich mit dem Wissen von jetzt, wie würde euer Board 12er PPA Superflex Runde 1 und 2, hat er geschrieben, zum vergangenen Rookie-Draft aussehen? Ich habe keine zweite Runde gerankt.
Ja.
Ich hab irgendwann aufgehört, weil ich mir dann dachte, okay.
Ja,
ich glaube, ich bin 14 Positionen tief gegangen.
Ui, das ist natürlich schwach.
Ja, du erzählst ja jetzt erstmal ein bisschen. Bis dahin kann ich ja nochmal die
Ja, okay.
Dynasty League Football ADP aufmachen, sehe nochmal alle Spieler, die theoretisch relevant sind, und dann kann ich das ja nochmal fertig machen.
Ja, okay, also zu den Risern, ich habe mir 5 Kandidaten auch aufgeschrieben und das, wie gesagt, spiegelt sich dann auch ganz klar eben in dem Ranking wieder oder in dem, ja. Mein erster Kandidat ist George Pickens. Ich mochte den ja auch Pre-Draft, ich mochte den auch Post-Draft eigentlich noch immer okay gerne und den würde ich mittlerweile an Position 6 im Rookie Draft nehmen. Und das wäre so mein erster Riser. So, möchtest du jemanden einschieben oder sonst mache ich es weiter, wie du möchtest?
Also mein erster Riser und größter Riser ist Romeo Dubs. Muss ich sagen. Einfach, ist jetzt nicht so, dass der jetzt seit heute bei mir erste Runde geht. So krass ist er auch nicht hochgeschossen, aber ich würde ihn, im Nachhinein bereue ich es, ihn nicht öfter in der dritten Runde genommen zu haben. Und das heißt schon was. Für einen Receiver, dass ich da überhaupt nochmal so denke, das ist nicht so einfach in der Range.
Ja, ich habe ihn tatsächlich sogar, und ich glaube, da bin ich echt ein bisschen hoch, aber ich habe ihn tatsächlich an Position 13 gerankt in meinem,
Ja, bei mir so nicht, würde nicht weit am Ende davon
also so,
entfernt
weil ich
landen, ja.
mich wirklich gefragt habe, würdest du den Spieler über den nehmen, dann auch bei dem Ranken, und da habe ich gesagt, nee, 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 und dann war er irgendwann die 13, also dementsprechend, aber genau, das, also Dubs wäre auch mein dritter Riser gewesen und der zweite ist Damien Pierce natürlich. Ich glaube, das ist der Mann der Stunde und da muss man, wenn man auch vielleicht an den Spieler selber und auch an die Situation vielleicht nicht unbedingt glaubt, aber da muss man schon sagen, ja, der wird Workhorse bei den Texans sein. Also Rex Burkhead ist seine einzige Konkurrenz. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht groß weiterreden. Und ja, ich habe ihn jetzt auf meiner 10 und habe ihn aufgrund der Rolle jetzt eben da gerankt und denke, dass der auch für Fantasy sehr relevant sein wird und du für den auch während der Saison, und ich würde ihn dann auch traden, wenn man Mitte der Saison irgendwo ist, oder auch als Rebuilder würde ich ihn auch jetzt schon traden, wenn ich einen 23 First für ihn bekomme, und ich glaube, den bekommt man spätestens während der Saison, aber vielleicht auch schon jetzt. Ja.
Das ist, ja, ich tue mir mit ihm echt, ehrlich gesagt, einfach schwer. Bei mir ist er nicht so ein krasser Riser, weil für mich hat sich eigentlich nicht viel verändert, ehrlich gesagt. Also die Concerns, die ich bei ihm hatte, Pre-Draft, die sind jetzt nicht weg. Und ja, also klar, man muss es dann so sagen, fairerweise, so richtig ehrliches Ranking wäre halt, ich darf ihn halt nicht eben sofort wieder verkaufen, sondern ich müsste an den Spieler glauben. Und dann natürlich würde ich ihn jetzt ziehen, wenn ich ihn dann sofort wieder verkaufen kann. Ja, also von dem her ist es ein bisschen schwierig, wo ich ihn dann ranken soll. Wenn ich sage, okay, ich krieg dann wirklich auch den Marktwert für ihn direkt getradet, dann nehme ich ihn wahrscheinlich auch in der 10, vielleicht sogar eher. Aber weil, also für einen 23 First, sage ich dir ganz ehrlich, verkaufe ich quasi, also bis auf drei Spieler alle. Und das ist halt, also ich würde ihn halt jetzt nicht an der 4 draften. So, das wäre mir deutlich zu früh.
Ja, aber also wie gesagt, das ist ja der, was der Markt sagt, ne? Also ich sag mal, oder was der auch
Ja.
sagen wird, und ich glaube, wir müssen schon Value auch in Betracht ziehen und dementsprechend ist er halt
Ja.
für mich auch ein Riser, also und
Ja, aber ich weiß nicht, kriegt man echt so viel schon für
ja,
ihn? Und ich weiß nicht, ist er, boah,
also
puh.
ich sag's dir, wie es ist, er ging vor dem Marlon Mack Cut ging er, glaube ich, irgendwie schon mindestens mal so Ende Runde 7, Anfang Runde 8. Und gestern in der Redraft-Liga, das ist also einfach
Er Redraft, ne?
Redraft, klar, aber es ist ja auch immer ein Indikator für anzunehmende Production, ging er in der dritten Runde. So, und also,
Ja, das ist
das ist
falsch.
natürlich
Also
das
das,
Falsche,
das,
natürlich das
das,
Falsche,
ja.
aber ich glaube schon, dass er Redraft-mäßig jetzt noch, also weiß ich nicht, Runde 4, Runde 5 geht.
Er ist für mich viel zu früh.
Boah,
Also
ne.
sei mir nicht böse, aber das ist ja, also finde ich
Ne.
fürchterlichen Pick, ehrlich gesagt.
Ich glaube, dass er da geht. Und ich glaube auch, dass der Pick nicht so falsch ist. Also.
Boah, was war denn letztes Jahr der Leadback der Texans wert? Also, boah, das ist eine fürchterliche Situation. Ich glaube auch, dass er nicht gut producen wird.
Naja, die Situation ist schon besser als letztes Jahr in Houston. bessere
Ja,
O-Line,
aber
bessere
gut, es
Quarterback.
ist trotzdem, ja, es ist ein Bottom-5-Team in der NFL.
Ja, gut, aber das ist ja nicht unbedingt immer so schlimm für Running Back Production. Viel from behind, viel from behind, schlechte Gegner in der Division, weiß ich nicht, also.
Let's see. Also, ich würde jetzt im Moment alle Damien Pierce Shares verkaufen. Wenn ich irgendwas in Richtung 23 First bekomme, ey, dann ist das ja. Also, ich lege auch noch ein, weiß ich nicht. Okay, vielleicht, wenn ich jetzt Rebuilder bin, nicht meinen eigenen 23 Second drauf. Aber wenn ich da noch einen von einem Contender halte und dann von einem anderen quasi einen 23 First bekomme und den 23 Second drauflegen muss, ich bin sofort dabei.
Ja, wie gesagt, ich glaube.
Briefmarke auf den Arsch und ab dafür.
Ja, da würde ich dir auch gar nicht widersprechen, dass es völlig okay ist, ihn dir zu traden. Es ist wieder diese Michael Carter-Situation, die Devin Singletary-Situation. Und das habe ich letztens irgendwo auch im Podcast nochmal gehört. Du musst den Spieler jetzt traden, wo es weh tut, wo es dir selber auch unangenehm ist. Also, ich sag mal, wo einfach die Production vor der Tür steht. Nicht erst, wenn Ende nach der Saison wirst du es wahrscheinlich nicht mehr bekommen, weil dann der 23 First einfach so im Value steigt nochmal. Aber wie gesagt, du musst ihn jetzt traden, straight up. Einfach an alle 11 League Mates, die jetzt, gut, wenn jetzt einer Rebuilder ist, vielleicht nicht unbedingt, aber auch selbst da würde ich ruhig mal rausschicken, das Angebot gegen 23 First straight up und dann gucken, was zurückkommt.
Ja, völlig in Ordnung. Kann man auf jeden Fall machen. Ich bin trotzdem skeptisch bei ihm an sich als Prospect. So, und
Das ist ja auch,
das ist so.
darum geht es ja gar nicht.
Ja, absolut. Und ich kann es einfach immer noch nicht glauben, dass man das echt für ihn bekommt, Alter. Das ist, schickt bitte eure Deals, wenn ihr hört und irgendjemand hört uns halt nicht und verkauft halt Damien Pierce deswegen noch, schickt bitte die Damien Pierce Deals rein, falls ihr irgendwelche schafft. Das ist, und ich schaue auch gleich mal, bei DLF gibt es doch immer das,
Ja, letzte Trades, ja.
ja.
So.
Entschuldigung, das werde ich rausschneiden.
Aber trotzdem Gesundheit.
Danke.
So.
Gut, dann lass uns jetzt trotzdem zum Ranking kommen. Ich muss ja jetzt meins nicht finalisieren. Das
Nein,
ist ja jetzt
okay.
auch nicht so wichtig, was irgendwie hier in Ende zweite Runde, was ich da drafte. Das sind wahrscheinlich ähnliche Spieler wie sonst. Aber dann sind es so ein bisschen. Ach so, Faller vielleicht noch kurz.
Ja.
Wer sind so bei dir Faller?
Ja, also John Metchie muss man ja, denke ich, auf jeden Fall nennen, ne? Der jetzt
Okay,
krank
ja
ist,
klar.
der einfach aufgrund
Logisch.
dessen einfach weg ist.
Ja.
Dann für mich auch Matt Corral, der sich verletzt hat, ne? Das
Ja.
ist halt schon echt ein schlechtes Zeichen. Für mich sonst noch, ja, also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, gleich.
Christian
Ja,
Watson
Christian
ist bei
Watson
mir,
habe ich
muss ich
tatsächlich
sagen,
auch
ja.
als einzigen hier so noch auf meiner Liste, der auch in den Top 24 ist.
Ja.
Ja, genau.
Ich finde halt, Alter, was man da allein schon vom Rookie Camp gesehen hat, ey, wenn der da auf dem Feld rumläuft, das sieht irgendwie so nicht gut aus, einfach, ich
Ja.
weiß nicht. Will da auch nicht zu viel, ich will jetzt auch nicht den Abgesang von Christian Watson, aber uff, ey, das sieht irgendwie echt rough
Ja,
aus.
also wenn ich für Christian Watson 23 Second bekomme, der projected mit oder besser ist, dann ist er sofort weg, ganz klar. Wenn dann noch jemand dran,
Ja.
also so, aber ich sag mal, unter dem Preis würde ich ihn jetzt auch nicht abgeben.
Ich schon.
Ja.
23 Second,
Ja,
egal
gut,
welcher.
okay.
Wenn er late
Okay, okay,
projected
okay.
ist, mache ich auch noch.
Ja, kann man drüber
Ja, für einen
streiten.
Third nicht. Für einen Third
Genau, das
nicht.
ist das
Ne?
halt.
So, das jetzt
Du,
nicht.
wenn
Das
du
nicht
ihn
schlecht.
gedraftet hast, dann musst du ihn halt halten. Ist wie es ist.
Ja.
Und dann,
Und
ich sag
hoffen.
mal, weniger wert als in einem halben Jahr ist er mit Sicherheit jetzt auch nicht.
Ja. Ja, aber dann lass doch mal das Ranking vielleicht mal kurz durchgehen.
Ja.
Wie sieht's bei dir aus? Hast du es
Ich würde
da?
vielleicht einfach mit der Top 5 beginnen, weil die
Ja.
wahrscheinlich ähnlich ist. Also, Breece Hall bleibt meine 1. Kenneth Walker bleibt auch meine 2. Kenny Pickett ist meine 3. Treylon Burks ist meine 4. Und Drake London ist meine 5. Und das.
Ich muss 7 machen, weil dann meine Tiers
Okay,
beendet
mach
sind. Ich
das.
möchte es, es ist sonst falsch, finde ich, irgendwie so vorzulesen. Meine 1 ist Breece Hall, dann ist ein Tier Gap zum Tier 2, da sind Burks und London in der Reihenfolge allein drin. Und mein drittes Tier, und da ist wirklich nicht so viel Unterschied, wie das vielleicht von Platz 3 zu Platz 7 wirkt. Sky Moore meine 4, Kenny Pickett 5, Garrett Wilson 6 und Kenneth Walker meine 7.
Oh, ich habe Garrett Wilson vergessen in meinem Ranking. So schlecht war die
Siehst du
Preseason.
mal,
Der ist ein
siehst du
extremer
mal.
Faller.
Ja, seit er gesagt hat, dass Joe Flacco der beste Quarterback bei den Jets ist, hast du seine Projection wohl deutlich runtergenommen.
Ich habe mich schon gewundert, irgendjemand fehlte. So, dann tue ich den noch rein. Also Update,
Ja.
alle Spieler, also Damien Pierce meine 11 jetzt.
Okay.
So, okay. Ja, ich habe tatsächlich dann eben, wie eben gesagt, George Pickens auf der 6, Sky Moore auf der 7, Jameson auf der 8, Garrett Wilson auf der 9, Olave auf der 10, Damien Pierce auf der 11 und James Cook auf der 12, Rashad White auf der 13. Wie gesagt, die anderen, ja. Soll ich einfach durchmachen, oder?
Klar,
Ja,
ziehst
gut.
es durch.
Rashad White
Und
auf der
fertig.
13, dann Romeo Dubs auf der 14, Christian Watson auf der 15, David Bell auf der 16, Jahan Dotson auf der 17, Tyler Algier auf der 18, Brian Robinson auf der 19, Jalen Tolbert auf der 20, auf der 21 Trey McBride, 22 Robert Woods, sage ich schon, Jelani Woods, 23 Alec Pierce und die 24 Zamir White. Knapp rausfallen, die will ich jetzt nochmal eben als Bonus-Content nennen, kommen dann Spiller, Ridder, Wan'Dale Robinson und Malik Willis.
Okay, ja, schau mal an. Das ist jetzt doch echt spannend. Ich sage mal, die ich jetzt hier zumindest habe. Ich hoffe jetzt wirklich, dass ich auch niemanden vergessen habe hier so. Das könnte natürlich jetzt so on the fly passiert sein, aber ich glaube eigentlich nicht. Also, ich habe ja mit der 7 Kenneth Walker geschlossen. Dann gibt es drei Spieler aus dem nächsten Tier: die 8 David Bell, 9 Jameson Williams, 10 George Pickens. Nächster Teardrop, die 11, Chris Olave, 12, Wan'Dale Robinson, 13, Rashad White, 14, Isaiah Spiller, 14 habe ich gesagt, oder? 15, Brian Robinson, 16, Damian Pierce, 17, Romeo Dubs. Nächstes Tierbreak und hier kommen jetzt die Quarterbacks Ridder, Howell, Willis und dann noch Jalen Tolbert hinten mit dran. Wer den finde ich tatsächlich ganz interessant und einen weiteren Kandidaten, den ich hier hinten noch mit dran schieben könnte, wäre Tyquan Thornton, der mir echt gut gefallen hat. So, im ersten Einstand.
Ja. Okay, spannend.
Ich habe mich wirklich nicht an Market Value jetzt im Moment
Ja.
interessiert, sondern es ist wirklich für mich jetzt eher die Prediction, an welche Talente glaube ich
Ja.
für die
Ja,
NFL-Karriere.
gut, das ist halt.
Ich würde nicht so draften und ich würde nicht so für die Spieler traden. Ja.
Du hast schon die Spiller und Wan'Dale Robinsons für First-Round-Picks in der Inbox, glaube ich.
Ja, gut, könnt ihr machen. Das ist gar kein Stress, aber ich habe ja genug davon, dass ich sie nicht zu dem Preis kaufen muss. Isaiah Pacheco hat es bei uns beiden nicht reingeschafft, glaube ich, oder?
Nee, 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 da,
Ja.
also alles gut, aber ich hatte überhaupt das Roster jetzt geschafft, ja, ne? Aber als
Das
vierter
schon.
Running
Aber
Back,
Ronald Jones halt auch, ne?
ja, und natürlich
Ja.
Dings McKinnon und
Ja,
CEH, ne?
CH.
Ja, boah, als vierter Running Back, der wird wahrscheinlich als Returner vornehmlich eingesetzt, ne? Das hat er ja, glaube ich, die Rolle hat er ja schon. Ja, gut. Er hat einen Roster-Spot. Er wird wahrscheinlich am Game Day aktiv sein, wenn er Returner ist, im Vergleich zu einem von Jones und McKinnon, die wahrscheinlich keine Returner sein.
Ja, Jones ist nicht aktiv sein, glaube ich.
Ja, so.
Ist der Erste, der rausfliegt, weil McKinnon mit seinem Receiving Game wird er nicht inaktiv setzen.
Nee, genau. Und deswegen, also, ja, wie gesagt, es kann sein, dass er einen gewissen Value hat, aber den hätte man zu Zeiten, wo es für ihn so den hohen Drittrunden-Pick gab, da hätte man ihn schon echt
Ja.
abstoßen müssen.
Fairerweise muss man hier Trey McBride, hab ich jetzt zumindest nicht genannt, ich weiß nicht, ob du ihn drin
Ja.
hattest, ist schon ein Spieler, den muss man auf jeden Fall nennen. Der ist jetzt bei mir nicht krass gefallen oder so.
Nö.
Halt jetzt wirklich, wie gesagt, aus hier mal schnell quasi so zusammengestellt in der Tiefe. Glaub immer noch dran, dass es das ein solider Tight End ist. Ansonsten noch Spieler, die vielleicht spannend sind und bei denen wir nicht out sind, sondern ganz im Gegenteil, Daniel Bellinger von den Giants hat sich gemacht, hat den
Ja.
Starter-Spot jetzt irgendwie sicher. Spannend, Isaiah Likely. Ich mag die Situation nicht in Baltimore, aber auch den würde ich jetzt im Moment nicht einfach cutten oder so. Also um Gottes Willen, den kann man auch mal einfach mitziehen,
Ja,
finde
es
ich.
ist ja auch eine Top 24 plus vielleicht ein paar
Genau,
bisschen
ja.
Bonus, ne? Klar, ich
Ja.
sag mal, es gibt sicherlich noch den einen oder anderen Spieler zu nennen, den man auch rostert
Ja,
und der einfach vielleicht auch
richtig.
ein Deep Shot
Ja.
ist, ne? Der Backup aus Pittsburgh, wie heißt der? Warren? Ja,
Jalen
Jalen
Warren.
Warren, wir hatten ja über den, du hattest den, glaube ich, auch mal genannt hier und der ist auf jeden Fall auch sicherlich hier ein Kandidat für irgendwo dritte, vielleicht auch vierte Runde jetzt mittlerweile. Der vorher gar nicht drin, weil der auch ein Riser
Jordan
ist.
Mason.
Jordan Mason hat,
Jordan
er
Mason
hatte,
von den Niners, der hat das Roster geschafft,
ja,
Mann. Das ist
als fünfter
echt
Running Back, oder?
krass. Ja, weil sie natürlich Sermon nicht cutten wollen. Aber den wollen sie traden. Da bin ich so
Ja,
sicher.
das, die reden ihn ja
Das
nur
ist
hoch.
also. Ja, bester Camp-Spieler und so. Bullshit, alles Bullshit. Du nimmst keine fünf Running Backs drauf, wenn du einen Trey Sermon. Weißt du, das macht keinen Sinn.
Nee, klar.
Und übrigens, sehr spannend, ich habe ihn ja jetzt im letzten Pick in unserer Redraft geholt, Jeff Wilson.
Ja.
Scheint der zweite Running Back im Roster zu sein im Moment.
Ja, den mochte Kyle ja auch schon immer gerne, ne? Also,
Ja.
und der hat ja auch immer eigentlich gut gespielt, wenn er, also ist jetzt sicherlich kein Top 30 Running Back in der NFL, aber der ist ja ein solider Running Back, der hat nicht viel falsch gemacht, glaube ich, wenn er gespielt
Ja.
hat, ja. Ist
Absolut, kann mal einen Ball fangen. Ist vor allem Goal-Line immer eingesetzt worden von den Niners, obwohl er nicht der größte ist, sag ich mal, von den ganzen Backs, aber trotzdem.
Ja, wenn der irgendwo auf dem Waiver tatsächlich sogar rumschwirren sollte, aber dafür hat er immer die letzten Jahre zu viel Wert. Also der hat mir auch echt einige Ligen mitgewonnen
Ja.
oder auch einige Stretches als Starter echt gut ausgeholfen. Also den, muss ich sagen, den habe ich auch in meiner persönlichen Fantasy
Das
Hall of
ist.
Fame habe ich ihn auch.
Aber gern, also schaut da mal rum und ansonsten auch echt ein, finde ich, sneaky Kandidat dafür, dass er entweder in Redraft, also letzte Runde Redraft, wenn man schon den Pick irgendwie eh in Sand setzt, weil davon muss man ausgehen, wenn man in der letzten Runde dran ist, dann in so jemanden reinstecken, weil Elijah Mitchell auch da ist, er trainiert zwar jetzt wieder, ist gecleared und so, aber. Elijah Mitchell ist ein 200-Pfund-Back, der super verletzungsanfällig ist. Plötzlich hast du den Leadback der Niners am Roster. Das ist echt, glaube ich, im Moment ein heißer Scheiß. Und wenn du den in Dynasty also als Throw-In noch bekommst, über den spricht nämlich
Nee.
niemand.
Nee, ist, also finde ich auch richtig.
Und,
Mag ich auch als so ein Sneaky-Kandidaten.
ja. Gut, übrigens, Tristan Ebner hat auch das Roster bei den Chicago Bears geschafft, gell? Über Darrington Evans. Finde ich auch spannend, tatsächlich, so als Deep Stash.
Ja, du gut, den habe ich hier in 1000 Roster.
Ja, eben. Aber ich auch. Ich habe nicht gedacht, dass er jetzt schon das Team schafft, ehrlich gesagt. Das war so ein Outside-Shot.
Aber war ja auch ein 6-Runden-Pick, glaube ich, ne? War ja nicht undrafted.
Ja, war ein Pick, das
Ja.
stimmt, aber ja, ein 6-Runden-Pick halt,
Ja,
ne?
gut.
So.
Aber also, das ist
Ja.
schon nicht nichts.
Ja, und sie haben aber, und das ist das Überraschende, die haben nur drei Running Backs auf dem Roster jetzt. David Montgomery, Khalil Herbert und Tristan Ebner. Und das finde ich schon überraschend, ehrlich
Ja,
gesagt.
alles genau. Gut.
So sieht's aus. Bevor wir uns aber jetzt halt in den ganz, ganz tiefen, den absoluten Untiefen des Dynasty Fantasy Footballs verlieren, wir haben schon 2 Stunden 20 auf der Uhr. Ich glaube, wir haben auch keine Frage. Ach, wir haben noch eine Frage.
Aber die ist.
Konstantinovo hat ja gefragt, Sky Moore und Damien Pierce Risers in den Rookie-Rankings? Fragezeichen.
Nein,
Ja,
also.
und über Damien Pierce haben wir schon gesprochen.
Damien Pierce haben wir geredet. Sky Moore ist für mich echt ziemlich neutral. Also, der hat jetzt ja nichts irgendwie Weltbewegendes geleistet. Aber die Rolle ist halt die Rolle, die er hat. Und also, das ist jetzt für mich kein Riser, ist für mich halt irgendwo in der ähnlichen Range geblieben.
Ja, für mich genau das Gleiche. Also, gleiches Tier, ist nicht da zu Burks und London aufgestoßen. Ich glaube nicht, dass er instant der Wide Receiver 1 der Chiefs wird. Ich hoffe, dass er sich dahin entwickelt mit seiner Rolle.
Ja,
Aber
ich glaube, der hat dieses
das
Jahr.
ist alles noch sehr ungewiss.
Ja, ich glaube, der hat dieses Jahr eine limitierte Rolle.
Ist ja auch ein Rookie. Wir dürfen nicht die Justin Jefferson und Ja'Marr Chase Ansprüche an unsere Spieler stellen, an unsere Rookies stellen. Das ist
Doch.
außergewöhnlich, was da passiert ist. Ja.
Doch, natürlich. Sonst sind's Busts. Das ist doch ganz klar.
Selbstverständlich.
Also.
Ja, genau. First Round Startup ADP or Bust.
So.
Das ist es.
Das,
Gut, Phil. Dann würde ich sagen, sind wir durch, oder?
Jawohl.
Hast du noch was am Herzen?
Nein, alles perfekt.
Gut. Dann danke ich dir. Würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder zur Awardshow. Und bis dahin wünsche ich dir eine richtig gute Zeit in Prag.
Alles klar, danke dir auch eine schöne Woche noch.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.